Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und ich darf verraten, aus dem Wellness-Meyer ist der Musical-Meyer geworden. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, ich grüße dich. Ja, ich habe die Fußballbühne mal für ein Wochenende verlassen und war auf den Brettern. Oder nee, ich war nicht auf den Brettern. Ich saß im Zuschauerraum und habe die Bretter gesehen, die ja die Welt bedeuten sollen. Ich war in Hamburg, bevor du fragst. Mhm. Und ich war jetzt nicht beim König der Löwen oder bei Michael Jackson. Gibt's ja alles in Hamburg. Ich war auch nicht in der Elbphilharmonie. Ich war beim Harry Potter Musical und das war sehr, sehr schön und wirklich durchaus, wie ich fand, beeindruckend inszeniert. Jetzt klinge ich schon fast wie ein Theaterkritiker hier in unserem Schwarz-Gelb-Podcast.
Also ich gebe es ja ehrlich zu, ich bin auch ganz, ganz ehrlich, werde jetzt sicherlich auch Kritik sammeln. Musical ist für mich so ein bisschen wie beim FC Bayern zu sein. Viel Geld, wenig Spaß. Musical-Tickets muss man mir selber nicht schenken, weil ich war oft genug aufgrund der Begleitung beim Music. Ich war, glaube ich, Hamburg, Bochum und Berlin. Naja, ich bin nicht zum Musical-Fan geworden und bin auch kein Bayern-Fan.
Ich fand es sehr schön in Hamburg. Waren 3 Tage, also nicht 3 Tage Musical, 3 Tage 3 Tage Hamburg. Schöne Hafenrundfahrt gemacht. Die Stadt ist ja auch ganz nett. Das Wetter hat dann gepasst für Hamburger Verhältnisse. War's, fand ich ja fast schon perfekt.
Miniaturmuseum gemacht?
Nee, sowas nicht. Da sind die Kinder jetzt inzwischen zu groß fürs Miniaturmuseum.
Das kann man auch für große Kinder machen, das ist herausragend.
Das sagst du, aber wenn die Kinder in der Pubertät sind, da sind die Interessenslagen dann doch anders. Wir waren in Vintage-Läden, da habe ich jetzt gelernt, so, ne, da gab es in Hamburg einige. Und
hast du was gekauft?
Nee, ich bin nur mit durchgeschlendert und habe dann gesagt, Papa wartet draußen.
Das ist auch ein beliebter Spruch mit einer weiblichen Begleitung. Ich warte dann mal draußen.
Lass dir Zeit, fühl dich überhaupt nicht gedrängt. Ich warte draußen.
Apropos Norden, der Gruß geht raus an Mjällby AIF. Mitbekommen, Tino? Der neue schwedische Meister in Schwarz und Gelb. Oh. 2-0 gegen IFK Göteborg gewonnen. Damit ist dieses kleine Fischerdorf in Südschweden Meister und spielt jetzt auf jeden Fall in der Champions League Qualifikation mit. Das sind so kleine Stories, die mein Fußballerherz noch erwärmen, sage ich mal so.
Na, nicht nur deins. Es ist ja wirklich toll, dass es so eine Geschichten immer noch gibt und das macht den Fußball ja auch so schön, finde ich. Und das zeigt am Ende, und da sind wir bei den Schwarz-Gelben hier in Dresden, was halt alles möglich ist und dass es eben nicht nur, weil du hast die Bayern ja angesprochen und dann sind wir bei den anderen Schwarz-Gelben in Dortmund, dass es nicht nur mit Geld von oben irgendwie runterregiert wird und kommerziell alles sein muss, sondern dass es eben auch diese schönen Geschichten immer noch gibt.
1.379 Leute wohnen in dem Fischerdorf in Südschweden, damit sogar noch weniger als in Kamenz.
Ich dachte, du sagst jetzt als in Sandhausen oder so, aber nein, genau. Du weißt, warum ich auf Sandhausen komme. Es wird heute noch Thema in der Sendung sein. Nein, wir reden über Kamenz, natürlich. Kamenz hatte zu der Zeit, als ich noch in Kamenz wohnte, glaube ich, 15.000 Einwohner.
Und aktuell sind's? Wollen wir gucken?
Oh, ich weiß es gar nicht, weil inzwischen wurde ja das eine oder andere Örtchen auch eingemeindet und Wegzug, Hinzug. Ich kann es dir gar nicht sagen. Sag du es mir.
Kamenz hatte im Jahr 2022 laut Zensusergebnissen 17.282 Einwohner.
Da würde ich jetzt spontan sagen Boomtown. Aber weil man natürlich jede Statistik so oder so interpretieren kann, glaube ich, liegt es eher an den Eingemeindungen als am Zuzug.
Wer oder was wurde denn eingemeindet?
Ich glaube Deutsch-Baselitz. Mhm. Übrigens in der Sachsenklasse-Mannschaft, Aufbau Deutsch-Baselitz. Gegen die haben wir früher öfter gespielt mit Einheit Kamenz. Ich weiß nicht, was noch. Tonberg? Ist das auch eingemeindet worden oder ist das noch eigenständig? Du siehst, ich war auch zu lange nicht mehr da. Es wird Zeit, dass wir da am 12.11. nochmal einreiten. Und wahrscheinlich reicht es nicht nur, eine Stunde vorher die Stadtbesichtigung zu machen. Vielleicht muss ich auch schon 13 Uhr beim Bürgermeister vorbeischauen und mal ins Gemeinderegister gucken oder so, wenn es das denn
das
gibt.
Das täte dir sicherlich gut. Ich kann dir, glaube ich, ein bisschen mehr über Dresden sagen, als du mir über Kamenz. Aber der Tipp geht raus, 12. November. Unser nächster Live-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Tickets gibt's über unsere Website. Ticketlink gibt's auch bei uns auf unserem Instagram-Profil. Also schaut gerne vorbei. Wir freuen uns.
Werbung.
Dynamo mein Verein, Dresden mein Zuhause, ist ein neues Format bei Dynamo TV. Gemeinsam mit Radeberger Pilsner geht es dabei zu den ganz persönlichen Lieblingsorten der Spieler, Trainer und Legenden von Dynamo Dresden. In der ersten Folge erzählt Heiko Scholz, wo er sich in Dresden am liebsten aufhält, nämlich bei den Filmnächten am Elbufer. Den Clip findet ihr auf YouTube bei Dynamo TV mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint.
Das Format könnten wir ja praktisch aufgreifen. Ich zeig dir am 12.11., wo ich am liebsten in Kamenz war. Das würde dann aber zur Folge haben, dass du mir danach auch mal in Dresden dein Lieblingsort deiner Jugend und Kindheit, also können wir nicht mit jetzt, können wir nicht mit irgendeinem so Disco-Keller oder sowas, wo es dunkel ist und die Bässe wummern, sondern da, wo du, wo der 13-jährige Jens lang gesäppelt ist oder der 8-jährige.
Mein Lieblingsort ist das Rudolf-Harbig-Stadion. Das kann ich dir ganz schon einfach immer so gewesen. Sagen. Immer schon gewesen. Ja, wirklich. Da fühle ich mich einfach wohl. Das ist mein zweites Wohnzimmer. Gebe ich gerne zu. Und auch wenn jetzt der Kitsch von der Decke tropft, das ist einfach so. Ich freue mich schon auf Samstag, 13 Uhr, auf das Spiel gegen Paderborn. Und ganz ehrlich, ich habe Entzugserscheinung. Jetzt fangen wieder einige, ja, man muss Tee trinken und so. Nee, ich habe Entzugserscheinung nach einem Heimsieg. Ich brauche endlich mal wieder dieses Heimsieg-Feeling.
Du, das hast du nicht alleine. Also da können wir uns hinter dir einreihen und wir würden auch alle Tee trinken, wenn es helfen würde. Ich glaube, wenn die Botschaft ist, wir müssen Tee trinken. Fußballer sind ja abergläubig. Ich weiß nicht, darf man das erzählen, dass Pressekonferenzen vorm Spieltag ja gerne zu Uhrzeiten veranstaltet werden? Oder wenn man dann feststellt, dass sich eine Uhrzeit bewährt hat, dann hält man daran fest, ein Stück weit aus Aberglauben. So ist es zum Beispiel auch bei Dynamo. So eine beliebte Uhrzeit war ja sonst immer Mittag.
13.30 Uhr.
13.30 Uhr, genau. Und in der vergangenen Saison gab es mal eine Phase, da hat Dynamo dauerhaft gepunktet, wenn Pressekonferenzen um 8 oder 9 Uhr stattfanden. Und das war, als die erste um 8 oder 9 Uhr stattfand, war das, glaube ich, nie anders zeitlich möglich. Weil Dynamo danach punktete, blieb man so lange bei 8, 9 Uhr, bis es wieder Niederlage gab. Wir sind jetzt gerade wieder bei 8 Uhr angekommen und ich denke, wir nehmen den Heimsieg aber am Samstag trotzdem in Kauf und würden auch künftig weiter um 8 zur Pressekonferenz gehen, wenn das die Konsequenz ist, oder Jens?
Ich glaube, nicht jeder Journalist findet es prickelnd. Mir ist das komplett egal, wenn es dann um 8 ist und es Erfolg bringt. Sehr gerne. Aber man merkt auch, Thomas Stamm, ich weiß gar nicht, ob er es zugeben würde, ist leicht abergläubig.
Das ist ja auch okay. Ich glaube aber mal unabhängig vom Aberglauben, das müssten wir Thomas Stamm aber dann fragen, passt ihm diese Zeit sowieso ganz gut in den Tagesablauf. Er ist ja ein Frühaufsteher, klingt so irgendwie so preußisch geordnet und er steht früh auf. Aber nee, ich glaube, der startet einfach gerne früh in den Tag, macht da seinen Sport, ist dann wahrscheinlich so ab um 7 an der Akademie. Und wenn dann um 8 die Journalisten kommen, ist es, glaube ich, okay. Dann kannst du mit dem über Gott und die Welt, hätte ich fast gesagt, über Schwarz und Gelb reden. Und dann kommen um 9 die Spieler und dann geht der Trainingstag los.
Ja, gab doch mal eine Zeit lang diesen Trend, auch dieses Buch 5 Uhr Club, dass man um 5 Uhr aufstehen sollte. Also 5 Uhr muss jetzt nicht.
Also Jens, da sind wir wieder auch kein Match, ne? Musical nee. Nicht. Du hast mir auch geschrieben, dass es bei Milchreis bei uns total auseinandergehen würde, dass du das auch nicht magst. Und ich glaube auch, was die Aufstehzeit ist, da sind wir so, werden wir so gar kein Team. Ich bin ja dann eher Team Stamm und du bist dann eher Team, weiß ich gar nicht, wer. Gibt es bekennende Spätaufsteher? Wobei ich nicht sagen will, dass du ein Spätaufsteher.
Du tust so, als wäre ich 11:30 noch im Nest und so. Aber wenn du abends noch die Champions League bearbeiten musst, berufstechnisch, und da nicht vor 11:30 um 12 ins Bett kommst und ja 8 Stunden Schlaf haben sollst, laut
in deinem Alter.
Gesundheitsratgeber, so. Naja, dann kann ich doch nicht schon um 5 aufstehen.
Das stimmt.
Du jetzt scheinst gar keine Champions League da anzugucken, oder? Also auch dein FC Bayern und Champions League ist dir komplett egal.
Zumindest
am nächsten Tag der Zusammenfassung.
Ich muss nicht berufsbedingt Champions League mehr gucken.
Gut. Naja, gut. Dann lass uns reingehen in unser Gespräch am heutigen Tag. Freuen uns sehr, mit einem Ex-Dynamo zu sprechen, der hier auch Kapitän gewesen ist. Wir freuen uns sehr. Ist immer ein beliebter Spruch von mir, merke ich auch. Aber wir freuen uns wirklich. Der ehemalige Kapitän der Sportgemeinschaft ist in der Leitung, zugeschaltet aus Bremen. Und das ist meine erste Frage. Tim Knipping. Tim, guten Tag.
Moin, servus.
Moin, sagt man ja bei euch im Norden. Also richtig. Gebürtig in Kassel, auch so ein bisschen oft im Süden anhängig, würde ich mal sagen, auch zuletzt fußballerisch gesehen. Wie treibt's denn dich von, zuletzt warst du in Unterhaching, jetzt nach Bremen?
Die Beziehung, also du hast ja angesprochen, ich komme gebürtig aus Kassel, meine Familie lebt komplett in Kassel. Hatte die ein oder andere Station im Süden, die letzte, wie gesagt, in Unterhaching. Aber aufgrund des Abstiegs hatte ich ja dann auch dort keinen Vertrag mehr, beziehungsweise auch nicht mehr in Sandhausen. Und wir hatten natürlich dann unsere Wohnung in München gekündigt. Und zufälligerweise haben wir aber noch eine Ferienwohnung in Bremen, die wir dann für uns erstmal selbst blockiert haben. Und jetzt in der Übergangszeit sind wir dann nach Bremen gezogen, einfach auch für meine Freundin natürlich, weil die natürlich während der Fußballzeit auch immer auf sehr, sehr viel verzichten musste, ihre Familie sehr, sehr selten sehen konnte. Und dann haben wir gesagt, solange sich jetzt noch nichts Fußballerischen ergeben hat, ziehen wir dann, sage ich mal, in ihre Heimat, damit sie dann auch vermehrt bei ihrer Familie und bei ihren Freunden mal sein kann.
Kündigung für Eigenbedarf heißt das doch dann, glaube ich, oder? Ist das nicht so?
Ja, jein, weil wir ja keinen Langzeitmieter drin hatten, konnten wir den Kalender sozusagen dann nur blockieren. Von daher mussten wir niemanden kündigen.
Okay, du bist also eigentlich momentan dein eigener bester Feriengast.
Richtig.
Sehr schön.
5 Sterne für die Unterkunft oder so, ne? Gibt's dann.
Aber wenn man das so im Hintergrund sieht, sieht sehr gemütlich aus. Also, und Bremen ist ja jetzt nicht die schlechteste Alternative, oder?
Nee, es lässt sich gut leben hier. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Stadt. Das Wetter ist typisch Norden, auch gerade jetzt. Ja, sehr, sehr starker Regen. Aber das war ja schon vorher bewusst, wenn man hier hinzieht oder hier lebt.
Jens, was du ja auch immer gerne sagst, ist folgende Redewendung, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, und heute möchte ich die mal verwenden. Wenn ich mal aus unserem Nähkästchen hier plaudern darf, hat Tim auf jeden Fall die schönere Wanddeko als du.
Ja, ne,
Tim. Wenn ich das in unserer Übertragung hier gerade und in unserer Videoschalte gerade sehe.
Ich sitze in einem Arbeitszimmer, der Tim sitzt wahrscheinlich in der guten Stube. So, ist denn heute noch Training? Denn wenn ich das ja richtig gelesen habe, trainierst du seit Anfang August beim OSC Bremerhaven in der 5. Liga, in der sogenannten Bremen-Liga spielen die. Ist da heute noch Training?
Da ist heute noch Training, tatsächlicherweise um 19 Uhr, genau.
Boah, da muss man sich dann auch umstellen als Profifußballer. 19 Uhr Training, klar, ein Fünftligist kann jetzt nicht 10.30 Uhr trainieren, weil da viele sicherlich gerade im Job sind oder bei der Ausbildung.
Ja, muss ich schon zugeben, war die ersten 1-2 Wochen musste man dann schon auch seinen Körper umstellen, weil du hast es angesprochen, im Profibereich waren meistens die Zeiten vormittags oder maximal dann wahrscheinlich um 15 Uhr, wo man trainiert hat. Und wenn man dann wirklich dann mal abends erst um 19 Uhr trainiert und dann bis 21 Uhr und dann noch nach Hause fährt und dann erst um 22 Uhr oder so circa zu Hause ist, das war dann schon eine Umstellung, weil normalerweise hat man dann schon im Bett oder auf der Couch gelegen. Von daher war das nicht ohne, und ich muss aber auch den ganzen Jungs und auch in den Amateurligen wirklich Respekt zollen, weil so einen ganzen Arbeitstag hinter sich zu haben und dann um 19 Uhr noch bis 21 Uhr zu trainieren, das ist schon nicht ohne. Von daher hat man da auch nochmal die Seite dann kennengelernt.
Steht denn beim Fünftligisten dann schon der Kasten Bier in der Kabine, so wie man das immer im Amateurlager holt, oder sagst du, nee, dafür sind die zu professionell?
Nein, definitiv nicht. Zumindest dort nicht. Die machen das sehr, sehr professionell. Ich war sehr positiv überrascht. Auch diese Trainingswoche, die spielen jetzt am Sonntag, haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag Training. Also 4-mal die Woche plus Spiel. Also wirklich nicht viel weniger wie dann im Profibereich. Gestern haben sie nach ihrem Spiel vom Wochenende Videoanalyse gemacht. Da sind wirklich sehr, sehr gute Abläufe. Also das Trainerteam macht das wirklich überragend. Also da gibt's keinen, zumindest von der Trainingsgestaltung gibt's keinen großen Unterschied zum Profibereich, muss ich sagen. Und von daher bin ich da wirklich sehr froh drum, dass ich da auch diese Möglichkeit bekomme, dann auch auf dem Niveau mich dann, sage ich mal, auch fit zu halten.
Wie ist das? Du sagst es gerade, du willst dich dort fit halten. Bist du auf den Verein dann zugegangen und sind die dann auch dankbar, wenn so ein Profi mal dabei ist, weil die sich ja vielleicht auch von dir was abgucken können? Ist das dann auch so ein Geben und Nehmen, oder wie ist da so die Kontaktaufnahme? Oder musst du dann in der Kabine, wenn schon kein Bier dasteht, die Anekdoten aus Profifußball erzählen, wie es da zur Sache geht?
Also tatsächlich war das ja für mich jetzt auch erstmal eine neue Erfahrung, dann, sag ich mal, arbeitslos zu sein und keinen Verein zu haben. Das war für mich das erste Mal. Und die ersten Wochen habe ich mich natürlich dann erstmal selbst fit gehalten. Wir waren dann auch im Ausland, um dann mal rauszukommen, um da einfach den Kopf frei zu kriegen. Und irgendwann musst du ja dann auch die Entscheidung dann natürlich auch treffen, dass du Mannschaftstraining brauchst, weil das kannst du einfach alleine nicht machen. Das ist was ganz anderes. Das habe ich dann auch die ersten Tage gemerkt, Mannschaftstraining ist einfach ganz, ganz anders. Da kannst du so viele Läufe, Sprints und Einzeltrainingseinheiten auf dem Platz haben. Das kriegst du einfach nicht hin wie so ein Mannschaftstraining. Und dann war natürlich die Überlegung, okay, wie macht man, wo macht man das? Und glücklicherweise die Familie von meiner Freundin ist sehr, sehr gut mit dem Sportdirektor befreundet. Den haben wir dann angerufen. Der hat gesagt, erklärt das sofort ab und die waren sofort offen dafür. Haben dann auch nochmal mit zwei, drei anderen Vereinen gesprochen und das ist natürlich eben nicht selbstverständlich, weil die auch ihre eigenen Abläufe haben, ihre eigenen Spieler haben und sie müssen ja sozusagen einen Spieler immer integrieren, der mit der Mannschaft eigentlich nichts zu tun hat, auch zum Beispiel beim 11 gegen 11 oder so, wenn da natürlich irgendwie dann mehr Spieler sind, muss man dann sehen und da darf ich wirklich immer mittrainieren und da bin ich denen sehr, sehr dankbar und ich muss auch sagen, die Jungs haben mich wirklich überragend aufgenommen, weil das natürlich was Ungewohntes war, aber ich glaube, dass das wirklich hier in dem Fall gerade eine Win-Win-Situation ist, weil die Jungs ja mich eigentlich von Tag 1 aufgenommen haben, als ob ich Bestandteil der Mannschaft bin. Nach einer Woche haben sie mich zum Mannschaftsabend mit eingeladen. Das wusste ich dann schon sehr, sehr zu schätzen und da hat man sich natürlich auch sehr wohl gefühlt und dann ist natürlich lustig, waren wir dann auch einmal nach dem Training dann ja sehr, sehr spät um 22 Uhr im Dönerladen essen, haben gefragt, ob ich mitkomme und dann hat man natürlich auch dann mal ja über solche Sachen dann gesprochen, auch vor allen Dingen natürlich über Dynamo Dresden sind viele Fragen gefallen, wie das dann so war im Stadion und so weiter, weil natürlich dann bei Social Media dann auch Beiträge gesehen wurden und ja, das hat dann auch schon Spaß gemacht. Von daher, glaube ich, ist das gerade wirklich für beide Seiten eine ganz gute Option.
Ich glaube, das tut aber auch dir ganz gut, oder? Wenn man jahrelang, die ganzen letzten Jahre immer in so einer Kabine drin war und ihr Fußballer erzählt das ja immer, immer wieder. Dieses Kabinenleben ist für euch ganz, ganz wichtig und ist auch ein Grund, warum man sagt, ach, ich hänge noch mal ein Jahr dran. Und wenn es dann auf einmal heißt, ja, kein Verein, damit auch erstmal keine Kabine. Ich glaube, ihr braucht das auch so ein bisschen, nicht nur den Fußballplatz, den Rasen zu schnuppern, sondern auch dieses, ja, Kabinenleben.
Also ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist wirklich so, es fehlt, man kann das nicht erklären. Ich hab's meiner Freundin gesagt, das ist wie so, als ob man den kleinen Kindern Spielzeug wegnimmt. So hat sich das angefühlt. Also in den ersten Wochen, man ist sozusagen unzufrieden, weil man kennt das ja seit klein auf, seit seinem Leben. Und das ist dann plötzlich dann nicht mehr da. Und meine Freundin hat auch gesagt, seitdem ich dort wirklich im Training bin, bin ich wieder erfüllter, bin ich glücklicher. Es geht halt bei so Kleinigkeiten los, dass man halt einfach mal ja Scheiße labert, sage ich mal, ne, Scherze übers Wochenende oder wie auch immer mit Jungs, dann hängt da die Dartscheibe, dann spielt man um was und. Also das sind halt Sachen, die einfach gefehlt haben, vor allen Dingen, wenn du dich natürlich sehr viel mit dir alleine beschäftigen musst und ich kann es jetzt wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, diese Kabine ist das, was fehlt, egal auf welchem Niveau. Und das hat mir jetzt auch noch mal mehr gezeigt, solange wie mein Körper gesund ist und mich trägt, werde ich auf jeden Fall irgendwo in der Kabine auftauchen.
Das ist das gute Stichwort. Jetzt hast du die Kabine, das Spielzeug ist wieder da, aber die Liga ist halt, Jens hat es gesagt, Bremenliga, fünfte Liga, ist sicherlich nicht das, was du dir wünschst. Es darf sicherlich, die Kabine darf gerne wahrscheinlich zwei Ligen, mindestens eine, vielleicht auch drei Ligen höher stehen. Darf die Kabine auch im Ausland stehen? Lange Rede, kurzer Sinn. Wie planst du jetzt? Bist du in Gesprächen, Verhandlungen? Man muss ja sagen, du bist vertragsloser Spieler und könntest heute irgendwo unterschreiben, ohne dass es ein Problem gäbe. Ne?
Wie oft rufst du deinen Berater an?
Ich rufe tatsächlich meinen Berater nicht so oft an, sehr, sehr selten, weil ich weiß, wenn es was gibt, dann meldet er sich. Ich habe meinen Berater seitdem ich in der Jugend spiele. Es ist einer meiner besten Freunde. Das ist keine Arbeitsbeziehung oder so. Von daher weiß ich, es bringt auch nichts, ihm irgendwie danach zu telefonieren oder sonst irgendwas, weil der reißt sich schon da für mich auch den Arsch auf. Der macht dann auch Sachen, die nicht da selbstverständlich sind. Und wenn sich was ergibt, dann meldet er sich auch. Von daher bin ich niemand, der da irgendwie da hinterher telefoniert, weil es macht's auch nicht besser. Also das löst da nicht irgendwie was, weil der kann natürlich dann auch nicht irgendwas Neues erzählen, was es nicht gibt. Und ja, dann zu deiner Frage, Tino. Ja, das ist natürlich der aktuelle Vorteil, dass ich natürlich jederzeit starten könnte, heute oder auch morgen. Von daher halte ich mich natürlich auch fit, weil ich dann auch einfach möchte, dass wenn irgendwie ja, ein Anruf kommt oder Interesse besteht, dass ich dann auch nicht irgendwie erstmal noch ein paar Wochen brauche, bis ich funktioniere, sondern dass ich dann sofort auch einsteigen könnte. Von der Liga natürlich bin ich jetzt erstmal dankbar über die Möglichkeit, dort auch zu trainieren. Sie machen es, wie gesagt, auf wirklich professionellem Niveau und wollen auch aufsteigen, und ich traue denen das auch wirklich auch zu, dass sie den Schritt in die Regionalliga gehen können am Ende der Saison. Nichtsdestotrotz, klar, ich habe ja eigentlich fast meine ganze Karriere in der zweiten und dritten Liga absolviert, und natürlich hat man auch immer ja seine Ziele und seine Wünsche, und natürlich würde ich gerne noch auf Drittliganiveau spielen und kicken, weil ich auch der Meinung bin, dass ich das definitiv noch kann und auch der einen oder anderen Mannschaft helfen kann. Davon bin ich einfach überzeugt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch einfach realistisch sein und muss auch schauen, ob sich überhaupt dann Dinge ergeben. Ich weiß, dass ich natürlich bis zum Winter mich für irgendwas entscheiden muss, weil nach der Winterperiode kann man dann eben nicht mehr wechseln, und das ist für mich definitiv klar. Spätestens, das habe ich ja auch so gesagt, wenn dann die Winterpause ist, werde ich mich für etwas entscheiden, egal wo es dann am Ende ist, weil ich natürlich nicht ein Jahr nicht gegen den Ball kicken möchte. Und dann muss man dann einfach auch schauen, was ist dann die beste Option. Wenn sich in der dritten Liga nichts ergibt, muss man schauen, ob vielleicht Regionalliga dann auch Sinn macht, irgendwas dann auch mit Ambitionen, vielleicht dann auch eine Mannschaft, die in die dritte Liga wieder aufsteigen kann oder so. Ich sag mal auch so, man sieht's ja auch, mein Ex-Verein Unterhaching macht's ja auch jetzt wieder gut, spielen oben mit. Natürlich ist dann da auch immer noch mal ein Relegationsspiel, was für mich absolut eine Frechheit ist und ich sehr, sehr auch schade finde, diese Regelung, dass man als Meister nach einer ganzen Saison nicht aufsteigt, aber es ist ja sowieso eine sehr, sehr lange Diskussion. Aber ich bin, wie gesagt, für alles offen, auch für das Ausland, wenn sich da irgendwas ergibt. Ich war kurz davor in meiner Karriere ein, zwei Mal, aus gewissen Gründen hat das dann nicht geklappt. Von daher, wenn was kommt, bin ich bereit und bin ich offen. Also ich schließe absolut nichts aus. Das ist so meine aktuelle Situation, würde ich sagen.
Wie war das für dich jetzt im Sommer? Du hast gesagt, Vertrag ist ausgelaufen in Unterhaching und auch in Sandhausen, weil beide Mannschaften abgestiegen sind. Also Unterhaching war ja sowieso nur eine Leihe, aber auch weil Sandhausen abgestiegen ist, war dein Vertrag dort hinfällig. Ich meine, du bist im besten Fußballeralter, Anfang 30, wobei da jetzt manche ja schon sagen, im besten Fußballeralter ist man jetzt 10 Jahre jünger irgendwie. Alles, was über 30 ist, hat uns Niklas Kreuzer mal erzählt. Da gehört man jetzt schon zum alten Eisen. Und trotzdem hast du ja wahrscheinlich gedacht, das ein oder andere Angebot wird schon einflattern. Wie war diese Sommerpause und wann hat es dir gedämmert, oh, jetzt könnte es aber auch irgendwie enge werden? Also wir haben, Jens und ich reden dann öfter auch über diese Deadline-Day-Woche bis hin zum Deadline-Day, wo man denkt, jetzt passieren noch die verrücktesten Sachen. Wie war deine Hoffnung bis 31. August, 1. September? Kannst du uns da mal kurz mitnehmen, wie sich der Sommer für dich angefühlt hat?
Ja, klar. Also erstmal ist natürlich maximal unglücklich gelaufen mit den beiden Abstiegen. Ja, bei Unterhaching war es ja schon ja auch ein bisschen früher dann abzusehen, weil die Saison einfach nicht so gut gelaufen ist. Nichtsdestotrotz war ich ja nur ausgeliehen von Sandhausen und hatte eigentlich noch oder hätte dann noch ein Jahr Vertrag gehabt. Dass dann natürlich die Mannschaft dann auch noch absteigt, war natürlich für mich maximal bitter und ist natürlich dann einfach auch manchmal die Brutalität des Geschäfts, dass du dann plötzlich, sag ich mal, auf der Straße stehst oder nichts hast. Aber ich bin ja nicht auf die Nase gefallen und ich weiß, wie das Geschäft abläuft und wie der Markt auch ist. Und das spielt auch keine Rolle, was in der Vergangenheit war. Und ich wusste schon und habe mich auch darauf eingestellt, dass es schwer werden wird, etwas zu finden. Auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr davor, wo man mir in Sandhausen ja mitgeteilt hat in der Vorbereitung, dass man dann doch nicht mit mir plant, aus welchen Gründen dann auch immer. Und auch in dem Jahr war es dann wirklich schon schwer, als wir uns dann ja vor ein Jahr oder jetzt fast knapp anderthalb Jahren dann, sag ich mal, auf die Suche gemacht haben. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, das ist nicht einfach auf dem Markt und wird immer schwieriger. Da hatte ich natürlich dann wirklich das Glück, dass ja die Spielvereinigung Unterhaching mir die Möglichkeit dann gegeben hat, wieder bei denen Fuß zu fassen und dort zu spielen. Von daher habe ich mich schon darauf eingestellt, dass es nicht normal ist, dass ich direkt einen Verein finden würde und habe mich auch mental darauf eingestellt, dass es halt auch über die Sommerpause hinaus gehen kann. Nichtsdestotrotz hat man natürlich immer auch die Hoffnung dann schon gehabt, ja irgendwo während der Vorbereitung dann einzusteigen. Dann setzt man sich so das nächste Ziel, ja, zum ersten Spieltag, dann hat das nicht geklappt. Und dann verschiebt sich das immer alles natürlich ein bisschen, ne? Aber man kann das nicht ändern. Es ist eine wirklich sehr, sehr unangenehme Situation. Und Niklas hat absolut recht. Ich bin ja sehr, sehr gut mit ihm befreundet. Wir telefonieren auch ab und zu mal, tauschen uns auch aus, pushen uns da auch gegenseitig. Und da kann ich ihm oder muss ich ihm definitiv recht geben. Ich bin auch der Meinung, dass ich in einem guten Alter bin und dass auch Erfahrung in der Mannschaft immer mal gebraucht wird. Aber es ist wirklich so, wenn man im Fußball heutzutage eine 3 vorne stehen hat, dann nehmen sehr, sehr viele Mannschaften, Sportdirektoren oder wie auch immer Abstand von solchen Spielern und wollen dann doch vielleicht den einen oder anderen jüngeren Spieler holen, der dann vielleicht doch noch entwicklungsfähiger ist. Das hat man jetzt so wirklich auch als Learning aus den letzten Wochen mitnehmen können.
Und wie läuft, ich will nochmal auf die Vereinssuche zurückkommen, das Ganze dann ab? Machst du dir so eine Pro- und Kontraliste? Ich kann mir vorstellen, das habe ich auch bei den Kollegen von Transfermarkt rausgelesen, dass Ausland für dich dann doch nochmal durchaus reizvoll wäre, weil man eben auch nochmal andere Erfahrungen sammelt. Du sprichst sicherlich mit deiner Familie, vor allem mit deiner Freundin, ob die sich so einen Schritt vorstellen könnte. Wie ist da die Findung und wie sagst du, okay, bis zum Januar, Februar muss das Ganze dann irgendwie gelöst sein, quasi die Kuh vom Eis.
Also klar, ja, ich bin offen für alles, habe ich ja gesagt, gerade auch mal dann Ausland da auch nochmal.
Bist du auf Länder festgelegt?
Nee, gar nicht. Also ich bin offen für jedes Land, für jede Kultur. Ich bin einfach ein Freund, neue Dinge kennenzulernen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, gibt es natürlich dann auch Grenzen. Wir hatten dann mal auch einen losen Kontakt nach Thailand beziehungsweise Bangkok. Dann gab es auch schon mal die Diskussion mit der Freundin, weil sie dann natürlich dann gesagt hat, was soll ich da machen, wie kann ich da arbeiten und so weiter. Was ist mit dem Hund, weil wir ja einen Hund haben, wie kommt der dahin? Da gibt es eigentlich fast keine Möglichkeiten, ist absolut kein hundefreundliches Land, wo es kaum einen Park gibt oder du nicht in Einkaufszentren dann Hunde mitnehmen darfst. Und da muss man dann auch schon abwägen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und von daher muss man dann einfach sehen, wie gesagt, ich bin wirklich offen für alles, auch natürlich auch für Deutschland. Aber ich möchte dann auch einfach irgendwo dann ja was machen, wo dann auch irgendwie was dahinter steht, wo ein Projekt ist, wo irgendwo Ambitionen ist, wo man vielleicht dann auch nochmal was mit aufbauen kann. Also nicht einfach nur nochmal jetzt so ein Jahr oder 2 Jahre irgendwie ausklingen lassen. Dafür bin ich einfach nicht der Typ.
Über das Alter haben wir schon ein bisschen geredet. Du wirst in einem Monat 33. Das darf man ja hier unter uns sagen. Also ich würde ja gerne mit dir tauschen, alterstechnisch. Denkt man in der Zeit, die man natürlich dann jetzt ein bisschen mehr hat, auch schon über die Karriere nach der Karriere nach? Ich habe gelesen, du beschäftigst dich auch so ein bisschen mit Immobilien und Finanzfragen. Vielleicht auch das dann ein Thema, da dann später mal Fußballer zu beraten, die aktive Karriere haben und die zu beberaten, wie sie möglicherweise Geld richtig anlegen. Du sagst aber auch, naja, vielleicht wäre ich auch Trainer. Sind da schon die Überlegungen gereifter?
Also wenn man natürlich viel Zeit hat, gehen einem viele Dinge durch den Kopf. Das ist wirklich so gute Sachen, auch viel Mist, der dann mal durch den Kopf dann auch geht. Ja, ich glaube, dass ich das ganz anständig aufgestellt habe, dass ich mir keine Sorgen nach meiner Karriere machen muss. Habe mich ja auch unter anderem schon unternehmerisch betätigt. Wie gesagt, ja auch mit einem Restaurant mit dem Alexander Meyer dann auch zusammen in Regensburg, wo ich dann jetzt auch letztens dann mal wieder war, als ich kurz bei Magenta Sport da sein durfte, habe ich natürlich auch das Restaurant besucht.
Wie sind die Salzkaramell-Pancakes?
Mir schmecken sie, du musst sie probieren. Weiß ich nicht, es ist natürlich immer Geschmackssache.
Ich habe nämlich mir überlegt, hast du Mitsprache bei der Speisekarte? Also kann der Oberboss da auch mitsprechen und sagen, das möchte ich haben, das möchte ich nicht haben auf der Speisekarte?
Wir können mitsprechen, also Alex und ich haben wirklich absolutes Mitspracherecht, aber wir lassen da unserem Geschäftsführer wirklich... Der kann sich da frei entfalten, weil er sich einfach dort in dem Bereich auch auskennt und auch weiß, was den Leuten oder den meisten Leuten dann wahrscheinlich noch besser schmeckt. Zum Beispiel eine kleine Anekdote. Alex und ich haben immer sehr, sehr gerne Kokos-Cappuccino getrunken. Also Kaffee mit Kokosmilch. Und das hat er jetzt, ist mir jetzt aufgefallen, beim letzten Besuch von der Karte genommen, weil es einfach nicht so gut läuft.
Siehst du.
Aber ich werde es ihm
verzeihen. Der Knipping-Drink funktioniert nicht. Wahnsinn. Was würdest du mir empfehlen? Also was ist so deins, wo du sagst, okay, wenn ich ins Offside nach Regensburg gehe, nehme ich auf jeden Fall...
Laugenschmaus.
Darauf könnten wir uns einigen, Jens.
Da könnten wir uns sogar einigen. Zurück, zurück zur Karriere nach der Karriere. Weißt du jetzt schon, wo du sagst, die Flanke bleibt dir ja mit dem Restaurant. Aber da bist du ja im Grunde genommen, muss ja da nicht tagtäglich da sein, das läuft ja der Laden.
Nee. Genau, das sollte ja auch quasi einfach nochmal ein zusätzliches Standbein werden. Ich sehe mich jetzt nicht, sage ich mal, auch in der Gastronomie dann auch dort arbeiten. Vor allen Dingen, weil dieser Bereich der Wirtschaft auch sehr, sehr schwierig ist und nicht einfach ist. Die Politik macht es auch immer schwieriger, gerade für Unternehmer, muss man wirklich auch so offen und ehrlich sagen. Von daher, ich weiß noch nicht, wo ich mich nach der Fußballkarriere sehe. Ich habe ja gesagt, habe mich auch viel mit Finanzen beschäftigt, habe mir da auch selbst meine eigenen Dinge aufgebaut und ich habe auch einfach in den Jahren gesehen, dass das halt nicht selbstverständlich ist, dass man sich als Profi dann wirklich mit seinen eigenen Finanzen auseinandersetzt, dass das auch ein sehr, sehr empfindliches Thema ist, weil es natürlich auch sehr, sehr viele schwarze Schafe gibt, die dann auch immer an einen rantreten, weil sie denken, okay, da fließt irgendwie Geld, da ist was zu holen. Von daher kann ich mir das schon durchaus vorstellen, auch in dem Bereich was zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch gemerkt, wo kein Fußball war, dass mir das auch einfach fehlt und ohne Fußball es dann auch nicht geht. Deshalb habe ich ja gesagt, kann ich mir auch vorstellen, im Fußballbereich zu bleiben, wo auch immer, weiß ich dann noch nicht, ob es Trainer ist. Auch immer sehr, sehr schwieriges Thema, weil da ist man ja dann noch schneller seinen Job los wie dann als Spieler. Und ob man das sich selbst und seiner Familie dann auch noch antun möchte und auch noch länger antun möchte, weil irgendwann bin ich dann auch an dem Punkt auch angekommen, wo ich dann vielleicht auch mal selbst entscheiden möchte, dass ich ankommen möchte oder wie ankommen möchte und man dort dann vielleicht auch mal irgendwo leben möchte, wo man das selbst will, dass man das entscheiden kann. Und das kannst du im Sportbereich natürlich einfach nicht, weil da musst du einfach leben, wo du eine Möglichkeit hast.
Ich würde ja noch sagen, Geschäftsführer wäre auch noch eine Möglichkeit, wobei da ist die Haltbarkeitszeit bei einigen Vereinen, nenne jetzt keine, auch immer ein bisschen begrenzt, sage ich mal, bei manchen so 2 Jahre.
Ja, finde ich auch sehr, sehr interessant, aber nichtsdestotrotz ist man da natürlich auch immer gebunden. Man ist vielleicht da noch ein bisschen freier, aber muss man einfach sehen, jetzt aktuell konzentriere ich mich noch voll und ganz einfach als Spieler, weil ich einfach weiß, dass ich gesund bin, dass ich helfen kann und das möchte ich einfach so lange wie möglich noch ausleben, weil es das ist, was mich glücklich macht.
Apropos Dresden, du hast gerade erzählt, du warst in Regensburg fürs Fernsehen, für Magenta. Wann warst du denn zum letzten Mal hier in Dresden? War das am 17. Mai mit Haching oder gab es dazwischendurch nochmal einen Abstecher?
Es gab tatsächlich zwischendurch nochmal einen Abstecher. Mit der Freundin war ich ein, zwei Mal in Dresden, weil ich dort ja auch in Freital Wohnungen habe, die ich dann mal besuchen musste und schauen musste, ob dort alles passt. Und dann hat man das natürlich mit der wunderschönen Stadt Dresden dann einfach verbunden, habe ich dann meiner Freundin auch mal gezeigt, weil ihr das nicht bewusst war, dass die Stadt so wunderschön ist und sie sich tatsächlich dann auch in Dresden verliebt hat und dann auch gesagt hat, so eine Scheiße, habe ich dich ein bisschen zu spät kennengelernt, weil sie das natürlich dann quasi gar nicht so erfahren konnte, was das dann wirklich bedeutet. Was ganz schön war, ist wirklich, dass sie bei meinem letzten Drittligaspiel, was tatsächlich ja in Dresden war, ist sie extra aus München hochgefahren morgens, um das einmal zu erleben. Und da war sie natürlich dann dabei und da war sie in einer gewissen Art und Weise auch sprachlos. Und das hat mich dann auch gefreut, dass sie auch einmal ja dieses Gefühl und diese Emotionen, was das Stadion einfach auch mit sich bringt, dann auch mal erleben konnte und nicht nur aus meinen Erzählungen.
Wie hat sich's für dich angefühlt? Ich meine, dieser 17. Mai, du wusstest es nicht, dass es dein vorerst letztes Profispiel ist, was klar war, es ist das letzte Spiel für Haching. Der Abstieg stand ja schon irgendwie fest. Und was klar war, dass es für Dynamo ein besonderes Spiel ist, nämlich das letzte Spiel in der dritten Liga. Jens und viele andere und ich auch sagen ja hoffentlich für immer das letzte Drittligaspiel, was wir da am 17. Mai von Dynamo erlebt haben. Was war das für dich für einen Tag, auch mit den Emotionen zurück nach Dresden zu kommen und zu wissen halt, wie du jetzt gerade erzählt hast, die Freundin sitzt mit auf der Tribüne?
Ja, war sehr, sehr speziell, ne? So eine typische Geschichte, die dann der Fußball schreibt. Irgendwie, du weißt, es ist vorerst mal dein letztes Drittligaspiel, weil einfach beide Vereine abgestiegen sind. Und dann machst du das letzte Spiel der Saison tatsächlich bei deinem Ex-Verein dort im Wohnzimmer, die dann natürlich dann auch aufgestiegen sind oder dann auch Meister werden konnten. Natürlich eine ganz spezielle Geschichte, wo ich mich natürlich wirklich auch wochenlang, tagelang drauf gefreut habe. Ich wusste nicht, wie ich aufgenommen werde, weil beim letzten Spiel, als ich mit Sandhausen gekommen bin, dann waren es doch mehr Pfiffe wie ein positiver Empfang. Aber was mir dann wirklich an dem Tag dann entgegengeschwommen ist an Gefühlen und auch von den Fans, wie ich dann gerade auch nach dem Spiel dann verabschiedet wurde. Das war wirklich besonders, das war sehr, sehr emotional Und das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, weil ich quasi dann erhobenen Hauptes auch, sage ich mal, aus dem Stadion rausgehen konnte und für mich dann gesagt habe, okay, ich kann nicht ganz so viel verkehrt gemacht haben, wenn du als gegnerischer Spieler hierher kommst und dann so positiv dann empfangen wirst und dann vom Platz gehen konntest. Obwohl eigentlich der Hauptaugenmerk natürlich absolut auf Dynamo Dresden und auf der besonderen und tollen, erfolgreichen Saison dann auch war.
Die Wertschätzung war da auf jeden Fall da. Ich weiß noch, du warst dann bei uns kurz in der Mixzone. Das waren, und das hast du damals schon zum Ausdruck gebracht, natürlich spezielle Gefühle und ist ja dann auch durch die Presse gegangen, die Tage danach. Ein Profi, der zweimal quasi absteigt. Also das muss ein ziemlich bescheidenes Gefühl sein, dass es dich da gleich mit beiden Vereinen erwischt. Das war dann zwar absehbar und das war ja dann auch schon passiert in Dresden, aber trotzdem, das wünscht man ja nun überhaupt niemand, nicht mal seinem größten Feind.
Ja, natürlich, es geht jetzt auch nicht um einzelne Personen, es geht nicht um mich, weil das Leben geht immer weiter. Mir tut es natürlich auch, hat es auch wehgetan für die Vereine, weil wenn du absteigst, ist es auch immer sehr, sehr schwierig, erstmal wieder dann dorthin zurückzukommen. Aber klar, natürlich, man liest dann auch die ein oder anderen Sachen. War natürlich dann Doppelmeister Jonas Urbig im Vergleich dann mit Doppelabstieg von mir. So Sachen gehören dann aber dann natürlich dann auch dazu und da muss man dann auch einfach mit umgehen. Aber für mich war definitiv klar, dass das nicht mein Abschied vom Fußball bleiben wird und deshalb sage ich auch so, kann ich mich definitiv nicht verabschieden und deshalb, egal wo, es wird auf jeden Fall noch weitergehen, weil ich habe für mich selbst einfach da auch noch was gut zu machen. So kann ich mich definitiv nicht aus dem Fußballgeschäft verabschieden. Von daher bin ich heiß, bin bereit, ich gebe Gas, weil ich da einfach nochmal positive Gefühle noch erleben möchte.
Und dieses Dresden 2025 im Mai war natürlich auch ein bisschen anders als bei eurem Aufstieg 2021. Muss man ja immer noch mal wieder dazu sagen, damals gab es Corona. Ihr seid im leeren Stadion aufgestiegen mit ein paar Pizzakartons. Und hier in Dresden im Mai, also da hat der Bär gesteppt und nicht nur der Braunbär, sondern alle anderen Tiere auch. Also das war wirklich ein Terrassenufer, wie ich es noch nie erlebt habe. Und das waren Momente, die ich niemals vergessen werde. Und allen, die dabei waren, denen geht's genauso. Also schaut man dann so ein bisschen drauf und denkt, Mensch, das hätte ich so eigentlich auch gerne gehabt damals 2021. Es ging nicht.
Ja, also hundertprozentig, wie gesagt, ja, meine Freundin, mein Papa, die waren ja da bei dem beim Spiel, als wir gegeneinander gespielt haben und vor dem Stadion waren ja auch schon wieder die Hölle los und meine Freundin hat gesagt, was passiert hier, was ist hier los und so weiter. Mein Vater kannte das natürlich auch aus den Jahren davor. Im Bus habe ich natürlich auch von Mitspielern gesehen, wie sie natürlich rausgeschaut haben und da irgendwie dann auch fasziniert waren, weil sie das so in der Art und Weise nicht kannten, weil natürlich auch viele junge Spieler bei Unterhaching dann natürlich auch einfach waren. Und erstmal muss ich vorneweg sagen, dass ich natürlich dem Verein, den Spielern und jeden Einzelnen einfach der Region von ganzem Herzen gegönnt habe und gönne, weil das ist definitiv klar, das sagt, glaube ich, jeder in Fußball Deutschland, dass Dynamo Dresden nichts mit der dritten Liga zu tun hat, also wirklich absolut nichts, mindestens zweite Liga, wahrscheinlich noch mehr von allen Sachen, die drumherum sind. Von daher habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich habe natürlich unzählige Videos mir angeschaut. Deine Videos habe ich natürlich gesehen, weil du bist ja mittlerweile da richtig professionell. Du bist ja fast schon Influencer geworden, was du da wirklich auf die Beine gestellt hast. Ist ja wirklich sehr, sehr hohe Qualität. Aber ich kann natürlich schon sagen, da war auch ein weinendes Auge dabei, weil man dann schon auch wirklich an den eigenen Aufstieg gedacht hat und gesagt hat, ey, schade, dass uns dann die Politik, die Stadt, wer auch immer, dann wirklich nicht ansatzweise überhaupt irgendwie so die kleinste Möglichkeit gegeben hat, dann auch einfach mit den Menschen dann zusammen dann auch zu feiern. Natürlich ist es was immer bleiben wird, aber man kann es natürlich nicht vergleichen mit dem Aufstieg jetzt und mit den Bildern jetzt. Das sind natürlich ganz, ganz andere Emotionen, die dort entstanden sind, wie die wir damals einfach hatten.
Jetzt sind wir im Oktober 2025, 5 Monate später, ist von dieser Euphorie und von diesem Momentum dort, vom Terrassenufer, von diesem ganzen Wochenende, ist wenig geblieben. Können wir dir hier schildern aus Dresden? Und du hast gesagt, du hast viel Zeit und du guckst natürlich immer auch auf deine Ex-Vereine, vor allen Dingen auf Dynamo. Wir haben hier ein Abwehrthema. Wenn über was diskutiert wird, dann vor allen Dingen über viele Gegentore. Selbst der Trainer hat es inzwischen gesagt, mit 2 Gegentoren im Schnitt wird es schwierig, seine Ziele zu erreichen. Wie schaust du drauf? Wie erlebst du Dynamo? jetzt den Saisonverlauf. Gib uns mal einen Einblick, ist das ein Stück weit auch normal? Sind das so Anpassungsprozesse? Du hast ja nur den Blick von außen, aber auch vor allen Dingen von innen.
Also es ist natürlich eigentlich immer gut, wenn man als Aufsteiger diese Euphorie dann auch mitnimmt von diesem Aufstieg, von diesen Emotionen, die ihr natürlich auch gesprochen habt, die man dann auch einfach im Umfeld und der Region dann auch merkt. Und oftmals ist man dann ja auch so, dass die Aufsteiger in den ersten Spielen eigentlich ganz gut performen. Das war ja damals bei uns auch der Fall, als wir, glaube ich, aus 4 Spielen 10 Punkte oder so geholt haben.
Ihr hattet zum selben Zeitpunkt damals, ich habe nochmal nachgeguckt, also nach 9 Spielen 13 Punkte. Also 6 Punkte schon mehr. War damals auf Platz 11, solides Mittelfeld.
Genau, am Ende, ja, ist dann immer entscheidend, wo man dann steht. Wir sind dann auch abgestiegen, von daher will das jetzt nichts heißen. Aber es ist natürlich eigentlich ganz gut, wenn du, wie gesagt, diese Euphorie mitnimmst und einen ganz guten Start hast für die Länge der Saison. Das ist Dynamo jetzt nicht geglückt. Was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass man eigentlich nie die schlechtere Mannschaft ist, dass man immer auf Augenhöhe ist, dass das wirklich immer so Kleinigkeiten, Nuancen sind, wo man es dann schafft, irgendwie die Spiele dann ja nicht über die Zeit zu bringen oder dann irgendwie dann durch Fehler, dann auch eigene Fehler, dann sich um den gewissen Lohn dann auch bringt. Und auch jetzt in Münster, ich glaube, das Unentschieden ist verdient, weil es ein ausgeglichenes Spiel war. Vielleicht hatte sogar Münster die besseren Chancen, aber wenn du natürlich zweimal irgendwie dann auch in Führung gehst und dann auch relativ kurz vor Schluss dann dieses 2-1, dann musst du auch einfach irgendwie mal dreckig diesen Sieg mitnehmen. Mhm. Und das hat jetzt einfach dann nicht geklappt. Und wenn du dann, sag ich mal, in diesen Strudel dann auch reinkommst, da hoffe ich, dass das jetzt nicht passiert, weil das ist uns damals passiert, wo du dann kein Erfolgserlebnis hast, dann wird alles irgendwie immer ein bisschen schwieriger, dann werden die Beine ja ein bisschen schwerer, die Menschen im Umfeld werden natürlich dann auch irgendwie unzufriedener, weil die Erwartungen sind natürlich im Dynamo-Land auch immer sehr, sehr hoch. Von daher drücke ich dann einfach jetzt auch die Daumen, dass jetzt schnellstmöglich dann auch da vielleicht mal wirklich eine Serie dann gestartet wird, um dann, sage ich mal, auch zur unteren Region dann wieder auch herauszukommen.
Ist die Krux vielleicht auch die vielen Unentschieden? Das ist so ein Punkt, den wir gerade diskutieren, weil wirklich unerfolgreich ist die Mannschaft ja eigentlich nicht. Ich meine, du spielst gegen Hannover unentschieden, gegen Elversberg unentschieden. Das sind ja alles Top-Truppen, wie die Tabelle zeigt. Man war oft auf Augenhöhe. Wir haben mit Jens schon mal diskutiert, nach dem letzten Wochenende, wäre es nicht besser, ich meine, sagt man so als Außenstehender, mal 6-0 zu verlieren, wie Fürth gegen Elversberg, als immer am Ende 2-2 zu spielen, 3-3, weil es bleibt ja da auch immer Hoffnung. Und das ist ja, man geht aus so einem Spiel raus und sagt, naja, das war jetzt in Münster, wie es ist, aber wir haben auch viele gute Sachen. Wir haben wieder 2 Tore geschossen, wir haben jetzt zum Beispiel auch unser Standardproblem ein Stück weit besser im Griff. Also man nimmt sich immer Positives mit. Wir von außen sagen, es bräuchte mal vielleicht ein reinigendes Gewitter. Lieber Mann 06.
Das erinnert so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du da schon auf der Welt warst, an 2014, Tino. Da hat man 17 Spiele unentschieden gespielt, ist dann trotzdem abgestiegen. Und ganz ehrlich, für mich, ich gebe da Tino recht, fühlt sich so ein Unentschieden an, ich sag mal, wie nach einem Date mit einer Frau. Kuscheln darfst du nicht, aber sie sagt, lass uns gute Freunde bleiben. Damit kommst du aber auch nicht weiter. Also das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes mit diesem Unentschieden. Und du hast jetzt schon 4 Unentschieden, keiner hat mehr in der 2. Liga. Du hast nie so ein schlechtes Gefühl. Du hast nie das Gefühl, wie jetzt Fürth nach dem Sonntag, die jetzt mit einer 0-6 Reibe nach Hause gefahren haben. Sondern du hast Gutes, du hast weniger Gutes und kannst dir die Welt auch ein bisschen schön machen.
Ja, also erstmal meine Frage an dich, hast du öfter solche unentschieden Dates gehabt, von denen du gerade gesprochen hast?
Tim, ich möchte nicht drüber reden, aber ich habe diesen Spruch hin und wieder mal gehört.
Also das, für mich ist das neu, aber das nehme ich auf jeden Fall jetzt auch mit dir aus unserem Gespräch. Von daher auf jeden Fall lustig, ja, merke ich mir. Ja, ist immer schwer zu sagen. Also ich glaube, kein Fußballer möchte irgendwie mal eine 6-0-Klatsche bekommen, weil das tut auch weh. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich schon mal, dass nach so Spielen dann ja auch mal vorkommen kann, dass dann wirklich mal alles auf Null gesetzt wird, dass man alles dann mal hinterfragt. Sowas ist dann vielleicht manchmal auch mal gut, weil dann wirklich dann auch nochmal wirklich jede Kleinigkeit dann überarbeitet wird, wo können wir irgendwie noch was drehen und wenden, um dann wirklich wieder in die richtige Bahn dann zu kommen. Ihr habt es angesprochen, so diese Unentschieden sind schon immer sehr, sehr gefährlich, weil es ist dann auch so, du gehst dann wirklich aus dem Spiel raus, sagst ja, scheiße, nicht gewonnen, aber dann auch nicht verloren. Das ist immer so ein schmaler Grat, sage ich mal. Ne? Du hast es angesprochen, ich glaube, wenn du 34 Mal unentschieden spielst, steigst du am Ende dann auch ab, könntest dann theoretisch ungeschlagen absteigen. Von daher ist es natürlich wichtig, dass du auch Spiele dann auch gewinnst. Ich glaube aber, dass man auch so professionell ist bei Dynamo und gerade auch mit dem Trainer, dass auch bei Unentschieden diese Sachen ganz klar und hart analysiert werden und man sich da nicht irgendwie das zu schön malt und sagt, ja, jetzt haben wir wieder unentschieden gespielt, dann nehmen wir jetzt das mit und also nur die positiven Sachen herausnimmt. Aber ja, gebe ich euch recht, man muss ins Siegen kommen, weil sonst wird das natürlich dann auch schwer und dafür ist diese zweite Liga natürlich auch einfach brutal und die Qualität dann wirklich nochmal einfach was ganz anderes wie in der dritten Liga. So, von daher, ich habe es vorhin eben schon angesprochen, ich hoffe einfach, dass dann jetzt auch so ein Erfolgserlebnis dann auch kommt und vielleicht dann auch so eine kleine Serie gestartet wird, weil wenn das natürlich dann passiert, dann wisst ihr am besten selbst, dann kann man natürlich dann auch durchs Dynamo-Land dann auch einfach wieder getragen werden, weil dann natürlich die Zuschauer dann auch wieder kommen und dann ist es auch einfach schwer. Man sieht's ja auch, dass es schwer ist, überhaupt Dynamo zu schlagen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Ja, lass uns über den Samstag mal sprechen, über das Unentschieden, über das 2:2 in Münster. Tino, ich fand schon auffällig, 6 neue Feldspieler, neuer Torhüter war auch klar. Also da hat der Trainer Thomas Stamm schon einiges verändert. Lennart Grill, aus meiner Sicht, grundsolide Leistung. So hat das ja auch selbst nach dem Spiel gesagt. Ist ja für ihn auch nicht ganz einfach gewesen, jetzt dort neu reinzukommen. Lange kein Pflichtspiel mehr gehabt, hat zwar gegen Regensburg gespielt, aber er hat es solide gemacht, oder? Was hat er für eine Note bekommen?
Bei uns, glaube ich, eine 3.
Solide.
Na, bei 2 Gegentoren ist es halt immer schwierig. Ist halt solide, ne? Genau. Ja, wie du schon sagst, an ihm lag es jetzt am wenigsten. Hatte auch ein paar gute Paraden. Tim hatte schon gesagt, Münster hatte vielleicht die qualitativ besseren Chancen. Insofern spricht das ja dann auch immer für einen Torwart, wenn du dann am Ende mit dem Unentschieden rausgehst. Der hat keinen Fehler gemacht, keinen größeren. Was mir aufgefallen ist in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, er hatte, und da musste ich schmunzeln, weil wir ja über Tim Schreiber nun oft geredet haben mit Ball am Fuß und da hat er seine Schwächen. Und der Trainer vorm Spiel nochmal sagte, dass Lennart Grill da schon Vorteile hat. Also für einen Trainer, der in Pressekonferenzen diplomatisch ist, fand ich das schon eine sehr deutliche Aussage auch von Thomas Stamm. Und da musste ich lachen, weil Lennart Grill einmal, so war es in der Sportschau in der Zusammenfassung zu sehen, einen Fehlpass im Spielaufbau macht. Und da dachte ich, Mensch, da sieht man wieder, vielleicht ist Spiel doch mal was anderes als Training, weil der Trainingseindruck von Lennart Grill muss wohl überragend sein. Führte jetzt auch zu keinem Gegentreffer, so wie es bei Tim Schreiber auch bisher nie zum Gegentreffer in dieser Saison führte. Also alles gut.
Aber zu einer klaren Chance.
Aber war halt nicht drin.
Ja, ja.
Da bin ich jetzt mal ganz Profi. Da mache ich jetzt einen Haken dran und sage, war nicht drin, geht weiter, ne? Mund abputzen. Aber zu viel zur Torwart-Diskussion, ne? Und Tim Schreiber hat da ein Problem und Lennart Klatt keins. Nee, so einfach ist es offenbar nicht. Du hast gesagt, es gab insgesamt 7 Wechsel und das fand ich insofern bemerkenswert. Also A, mal die Zahl, weil das ja schon selten ist, dass man 7-mal tauscht. Es gab sicherlich 2-3 verletzungsbedingte Gründe. Zeigt aber, wenn man was Positives rausnehmen will, dass der Kader auch schon gut besetzt ist, auch in der Breite durchaus gut besetzt ist, weil wenn du 7-mal tauschen kannst und trotzdem ein sehr, sehr ordentliches Spiel in Münster machst, das sagt ja auch was aus.
Wie ist das für eine Abwehr, wenn ein neuer Torhüter drinne steht? Klar, man kennt den aus dem Training, man kennt den auch aus Testspielen. Macht das was?
Ich finde, das macht absolut nichts. Also ich finde es auch bemerkenswert, dass so viel gewechselt wurde und eigentlich dann das Spiel sehr, sehr ordentlich war, weil es ist einfach so, natürlich willst du als Trainer oder als Mannschaft, das ist eigentlich immer ganz gut, wenn nicht so viel durchgewechselt wird, weil man spricht immer über diese Abläufe und über diese Kleinigkeiten, das ist dann auch wirklich so. Und ja, manchmal ist es dann natürlich in der Saison, dass durch Verletzungen, Sperren und wie auch immer dann einfach auch gewechselt werden muss. Von daher fand ich jetzt aus dem Spiel auf jeden Fall, zumindest, dass man trotz so vieler Wechsel dann so ein ordentliches Spiel gemacht hat, ist dann schon mal ganz gut. Und ich muss auch sagen, ich habe mir das angeschaut. Ich finde, dass es definitiv nicht am Torwart lag. Klar war der eine Kumpfschläger drinne, der zu einer Chance geführt hat. Aber am Ende ist, wie gesagt, nichts daraus passiert. Und man muss auch einfach sagen, Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist dann auch sehr, sehr schwierig, wenn du wochenlang, sage ich mal, vielleicht dann nur trainierst. Tino hat es angesprochen, Spiel ist dann einfach was ganz anderes, viel mehr Emotionen, da geht's um was. Da spielst du dann halt vielleicht die Bälle nicht so locker flockig hinten raus, wie dann auch im Training, weil du einfach weißt, wenn du dann, sagen wir mal, einen Fehler im Training machst, dann geht's halt neu los und dann wird halt weitergemacht. Und das ist halt natürlich am Spieltag eben nicht so. Von daher denke ich natürlich, dass es auch wichtig ist, dem Torwart dann auch nicht nur ein Spiel zu geben, sondern ihn dann auch gerade daran zu messen, wie das ist, wenn er mal die ein oder andere Partie mehr hat. Dann kann man vielleicht auch über das Fußballerische dann sprechen. Von daher möchte ich jetzt, sage ich mal, nicht dafür darüber so viel diskutieren, wie er da, sage ich mal, hinten herausgespielt hat. Ich finde, dass er der Mannschaft Sicherheit gegeben hat. Und ihr hattet es angesprochen, am Torwart lag es definitiv nicht, dass man das Spiel nicht gewonnen hat.
Ich hätte es lieber gewonnen oder zumindest zu null gespielt. Das wäre mir lieber gewesen. Ich glaube, fürs erste Spiel jetzt wieder seit ein bisschen längerer Zeit war es ordentlich. Überwiegt am Ende trotzdem ein bisschen Enttäuschung. Ich glaube, es geht zwar in Ordnung, das Ergebnis, aber ja, wenn du lange 2-1 führst, dann am Ende und spät einen Ausgleich kriegst, ist bitter. Aber es gibt dann einfach ein gutes Gefühl, wenn man dann mit einem Safe ins Spiel kommt, sage ich mal, auch wenn es schon ein bisschen im Spiel war. Weil er steht, glaube ich, dann trotzdem 7-8 Meter relativ zentral alleine. Könnte da auch mal ein bisschen Glück dazu, dass er halt genau auf mich drauf schießt. Ja. Und Luki dann da hinten dran mir den Arsch rettet nochmal. Ich glaube, das gibt mir nochmal einen Push und das versuche ich dann auch ein bisschen auf die Jungs zu übertragen. Und ich glaube, das hat auch funktioniert. So bis auf einzelne Wackler haben wir es ja auch gut wegverteidigt. Wir haben ja nicht viel zugelassen, aber trotzdem müssen wir, glaube ich, abstellen, dass wir dann so billig eigentlich die beiden Gegentore wieder kriegen. Ja gut, ich meine, der erste ist, glaube ich, auch wieder so ein Ping-Pong-Ding, der dann irgendwann bei ihm landet. Den nimmt er gut aufs Lange. Gut, und der zweite, Glück und Können, würde ich sagen, dass er so gegen Pfosten schießt, dass er dem anderen ans Knie knallt. Wenn ein Gegner jetzt das überragend spielt und alles, wir haben jetzt gar nicht gesagt, dass die jetzt nicht gut gespielt haben und alles, ne? Also, aber wenn sie es jetzt uns so auseinanderspielen, dass wir gar keine Chance haben, dann sagst du ja, okay. Oder wenn er so ein Ding macht wie Alex beim 1-0, alles klar, herzlichen Glückwunsch. Aber das sind halt Dinge, da ärgerst du dich halt drüber, weil du kannst es halt besser verteidigen am Ende. Ja, das müssen wir halt komplett umstellen, komplett reinkriegen, dass wir halt einfach dann auch das noch besser aushalten, gerade gegen eine Mannschaft, die uns halt dann schon mal hinten reindrückt auch.
Lasst uns chronologisch vorgehen. Erste kribbelige Situation. Anderer Torhüter, der von Münster war, mittendrin bei diesem Eckball von Dynamo, wird da von Menzel behindert. Da Ferner köpft ein. Also ich sehe vieles durch die schwarz-gelbe Brille, aber da dachte ich mir schon, boah, das wird er wahrscheinlich abpfeifen, der Schiedsrichter, was er dann auch gemacht hat. Da bin ich sogar noch eher auf seiner Seite, oder?
Es sind halt die Regeln mittlerweile, ne? Ich bin nicht so ein Freund von VAR und so weiter. Ich finde, dass der Fußball nicht unbedingt in die richtige Richtung geht, dass es immer mehr Diskussionen gibt, anstatt dass es irgendwie klare Sachen gibt. Aber ja, man kann es definitiv abpfeifen. Also ich glaube, dass es keine Fehlentscheidung ist.
Ich meine, das Beispiel zeigt ja, ich glaube, Lars Binning hat es danach erzählt, er war jetzt eher überrascht, weil er so die Info hatte, das müsste man so nicht mehr abpfeifen. Und das zeigt ja am Ende wieder, so richtig klar scheint mir das auch immer irgendwie nicht zu sein, was jetzt absolut gerade die Regel ist. Also das, man hört es von euch Spielern, Tim, immer wieder danach, dass es vor der Saison zwar Gespräche mit Schiedsrichtern gab und man dann von Sachen ausgeht, die der Schiedsrichter dann in der jeweiligen Partie dann doch irgendwie anders entscheidet und danach auch anders begründet, als man das im Kopf hatte. Ich meine, es gibt da unzählige strittige Situationen halt immer wieder. Ne?
Also ich habe gehört, dass dieses Fünfer-Ding, dass der Torwart nicht mehr berührt werden darf, dass es wegfällt. Ich glaube, Toni steht nur. Er kommt dadurch nicht richtig an den Ball. Ich weiß nicht, ob Toni aktiv in ihn reingeht, dann ist es vielleicht ein Foul. Aber dass man da für das Tor und für die Mannschaft einstehen will, ist ja völlig klar. Dann frage ich mich auch, warum es nicht gecheckt wird. Es läuft direkt weiter. Aber ja, das sind Themen, die haben wir Woche für Woche. Nicht nur wir, sondern insgesamt in allen Ligen, wo es Videobeweis gibt. Soll er sich angucken und sich ein Bild machen. Aber es geht, glaube ich, auch immer darum, ob er ein Zeichen kriegt oder nicht.
Ich glaube, diese Diskussionen werden kein Ende nehmen. Das beste Beispiel ist, glaube ich, einfach das Thema Handspiel. Früher war einfach ganz klar, bei Absicht ist Hand, wenn keine Absicht ist, dann ist kein Handspiel. Ich habe es mir mittlerweile auch angewohnt, dass wenn ich im 16er irgendwie bin, dass ich meine Arme einfach hinterm Rücken verschränke und quasi ohne Arme spiele, weil man einfach wirklich auch als Verteidiger dann diese Sorgen oder diese Bedenken hat, wenn der Ball nur irgendwie in Richtung deines Armes geht oder ihn berührt, dann kann das halt sehr, sehr schnell Elfmeter sein. Von daher wird man gerade als Verteidiger auch irgendwie in seinem Mechanismen dann auch schon ein bisschen daran gehindert, weil du nicht mehr so wirklich eigentlich agieren kannst, wie du das dann vielleicht noch vor ein paar Jahren dann auch gemacht hast und verteidigt hast, zumindest im und um 16er herum.
Mhm. Dann das Freistoßtor von Alexander Rosipal. Die Kollegen der Sportschau haben schon geschrieben, Champions League-like. Also das muss man wirklich sagen, den trifft er perfekt, oder? Also das war ein Freistoß wie aus dem Lehrbuch, aus dem Lehrfilm. Dynamo kann noch Standards. Endlich mal wieder ein Standardtor.
Daher wieder Geschichten, die der Fußball schreibt, ne? Da war der Alexander Rosipal jetzt wochenlang verletzt. Sascha Risch verletzt sich im letzten Spiel. Punkt genau, da ist der linke Verteidiger, der Ersatz, der Backup, Alexander Rosipal da spielt und führt sich mit so einem Freistoß ein, der wirklich, wirklich sehenswert ist. Es hat niemand gesagt, das neue Tor des Monats, ne? Auch das wäre ja, nach Luca Herrmann wäre das ja jetzt vielleicht der nächste Kandidat. Mal sehen, ob er in die Auswahl kommt, aber es war wirklich ein sehr sehenswertes Tor und jetzt mal Hauptsache der Ball ist drin, ist es natürlich auch so eine Art Dosenöffner. Wenn du eben deine so Chancen aus dem Spiel heraus eben nicht nutzt oder eben schwer zu Chancen kommst, kann man eben auch mal durch so ein Standardtor in Führung gehen und das hilft natürlich allemal. Ne?
Ja, freut mich natürlich extrem. Dennoch hätte ich natürlich die 3 Punkte lieber im Gepäck gehabt, aber ich hatte persönlich eine Lions-Zeit. Als ich hierher gekommen bin und ab dem 2. Spieltag nur von der Tribüne zuschauen kann, wollte ich versuchen jetzt mal auch meine Leistungen hier auf den Platz zu bringen und ich habe fast das perfekte Comeback geschafft. Mit 3 Punkten im Gepäck wäre es perfekt gewesen. Aber dass ich den so treffe, freut mich natürlich, weil ich die letzten 6 Wochen kaum schießen konnte. Aufgrund eben der Verletzung dann den so treffe, wie eigentlich noch nie oder einfach perfekt getroffen habe. Das war natürlich ein extremer Glücksmoment. Dass ich für die Standards auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden habe, ist auf jeden Fall geplant. Und dann schauen wir immer von der Position her, passt es gerade für den Linksfuß oder eben nicht ganz. Und ich habe mich gut gefühlt, die Position oder der Ball lag super. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, jetzt bist du dran. Und hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Man merkt das relativ kurz nach dem Trefferbild vom Ball. Ja, also merkt man, aber... Ja, schaut dann den Ball nach und wenn der so dann reinfliegt, ist ja unfassbar.
Ja, sensationell. Also ich weiß um seinen linken Fuß, weil wir tatsächlich auch in Sandhausen schon mal zusammen gespielt haben.
Du hast wirklich mit jedem schon gespielt, oder? Krass. Also das stimmt, jetzt wo du sagst, geht's mir auch gerade wieder auf. Stimmt. Auch
2016 bis 2019. Tim hatte ja noch eine Zeit vor Dynamo und war ja, ein erstes Mal in Sandhausen, was wesentlich besser lief.
Das stimmt, ja, von daher, ja, das zeigt, dass ich dann doch vielleicht nicht mehr der Jüngste bin, schon mit dem einen oder anderen gespielt habe, aber deshalb weiß ich natürlich, was für einen linken Fuß er hat und das ist natürlich einfach eine brutale Waffe. Auch der Standard, der dann zum 2-1 führt, aus keine Ahnung wie viel Metern das war, mit einem Zug und mit einer Wucht, wo du eigentlich nur als offensiver Spieler oder Verteidiger in dem Fall einfach deinen Schädel dranhalten musst. Das, wie ihr gesagt habt, das kann ein Dosenöffner sein, das kann Spiele entscheiden und Standards sind einfach mittlerweile im Fußball auch sehr, sehr wichtig und bedeutend. Und von daher ist natürlich gut, dass mit Alex dann jetzt da auch für Dynamo vielleicht nochmal eine absolute Waffe dann zurückkehrt im Standardbereich.
Tino, du hast gesagt, für ihn natürlich auch wichtig. Also fast das perfekte Comeback. Das perfekte Comeback wäre es gewesen, wenn sie halt gewonnen hätten.
Das ist wohl überhaupt, ja. Irgendwas ist immer, das stimmt. Aber zumindest er kann sich nichts vorwerfen. Und Jensen, bevor du mich fragst, er hat von uns eine 1 bekommen.
Boah, die wird selten vergeben, oder?
Ja, ja, ja.
Ich glaube, er ist auch in die Kicker-Elf gekommen.
Nach so einem Tor und einer Vorlage, wenn es da keine 1 gibt, wenn 2-2, dann hätte man euch auch schon hinterfragen müssen, Tino, muss ich ehrlicherweise sagen. Von daher gönne ich das dem Jungen. Und klar, ist jetzt das Spiel nicht gewonnen, aber... Für ihn persönlich ist das gut. Das wird ihn auf jeden Fall für die nächsten Wochen dann auch jeden Fall nochmal einen Schub geben, gerade weil er ja ein bisschen länger jetzt auch raus war. Von daher soll er das mitnehmen. Und für mich freut es einfach für ihn dann auf jeden Fall.
Gehörst du zur Kategorie? Ich lese überhaupt keine Zeitung. Ich lese auch nicht, was online steht. Ich gucke auch nicht auf die Tabelle und ich gucke mir auch keine Noten an. Oder bist du dann doch jemand, der hin und wieder das ein oder andere Medium konsumiert?
Also natürlich beschäftige ich mich mit Fußball und lese auch die Sachen. Ich bin kein Freund von den Noten, weil ich da oft in meiner Karriere anderer Meinung war. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich glaube, es ist ja immer so, dass eine Person alle Spieler bewertet oder zumindest 11, Tino, es ist so.
Ja, ja, ja. Also wir machen es so. Ich kenne Medien, die praktisch auch den Gegner mit bewerten. Da haben wir gesagt, also es ist schon schwer genug, die 14, 15 Dynamo-Spieler zu bewerten und da kann ich mir nicht anmaßen, ich kenne ja den Gegner im Detail so gar nicht und wie gesagt, ich ahne, auf was du hinaus willst. Und das ist ja Tatsache auch immer wieder so der strittige Punkt. Wenn du alles richtig gemacht hast, was der Trainer dir gesagt hat, und ich aber fand, du hast wenig Akzente nach vorne gesetzt, dann ist es halt schon schwierig, irgendwie eine bessere Note zu kriegen. Und am Ende wirst du vom Trainer aber in den Himmel gehoben. Ne? Also intern sagt der Junge, perfekt. Oder eben andersrum. Wir finden, das war ein super Spiel von dir, aber eigentlich hast du im Spielaufbau gar nicht die Dinger gemacht, die gefordert waren. Ne?
Genau, das ist das. Von daher bin ich jetzt nie so der Freund irgendwie von Noten gewesen, weil es auch schwierig ist, sag ich mal, auch dann für euch. Das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass man während 90 Minuten dann 11 Spieler, 12, 13, 14, 15 Spieler benoten kann, wirklich dann auch optimal benoten kann. Eigentlich kannst du das nur machen, wenn du pro Spieler, sage ich mal, einen hättest, der dann irgendwie das beobachtet und wirklich jede einzelne Szene sich dann anschaut, dann wäre das, glaube ich, fair. Aber ist ja auch schön, dass es dann auch mal Noten gibt. Von daher macht das auf jeden Fall so weiter. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall die ein oder anderen Noten dann immer mal anschauen, weil jetzt kann man das ja auch machen.
Und der tragische Held der ganzen Nummer, darf man das sagen? Ich glaube, du kannst das nachfühlen. Der hält dann den Schädel hin nach dem Freistoß von Rosipal. Das ist Lars Bünning. Aber in der 85. Minute. Und er macht ja eigentlich gar nicht den Fehler. Das ist nicht sein Hauptfehler. Den fälscht er bloß blöd ab, der Lars Bünning, zum 2:2. Aber eigenes Tor gemacht und dann aber Eigentor.
Das ist natürlich brutal. Genau das habe ich eigentlich auch gedacht. Da machst du wirklich so einen schönes Kopfballtor und denkst dir so wirklich wahrscheinlich dann im Spiel, okay, wenn wir das jetzt ziehen, bist du der Held sozusagen, du gewinnst das Spiel und dann kriegst du so ein Eiertor, weil du gar nichts einfach machen kannst, weil du einfach dort stehst und der Ball dir vom Pfosten ans Knie oder ans Bein springt, wo auch immer, und dann reingeht. Und wie du dann sagst, ne, dann sieht natürlich dann unglücklich aus, aber dafür kann der Junge absolut nichts. Also wo soll er hin, was soll er machen? Mhm. Aber es ist natürlich maximal bitteres Tor natürlich.
Ist dann scheißegal, wie der Treffer fällt. Also ob es ein Eigentor ist oder er ihn reinschiebt oder wir es irgendwie anders fangen. Ist dann immer eine Achterbahn der Gefühle, weil du führst und das Spiel ziehen musst. Vielleicht früher einen Deckel drauf machen musst oder einfach mal die Dinger hinten weg verteidigen. Ich glaube, wir müssen uns früher ein bisschen besser anstellen. Ist bitter. Trotzdem, also mindestens einen Punkt verdient gehabt heute wieder mal und letztendlich dann auch einen Punkt mitgenommen. Das geht weiter. Keine Schuldzuweisung, aber wir müssen irgendwie kälter werden und die Spiele dann einfach auf unsere Seite ziehen. Es ist nicht so, dass wir einen Rückpass ins Tor spielen, sondern das resultiert auch irgendwo raus. Insgesamt müssen wir da giftiger werden. Wobei ich uns heute in der Zweikampfhärte schon sehr gut fand, auch erste Halbzeit, wo wir dann mehr zugelassen haben, ja, aber ich denke an ein paar Zweikämpfe im Mittelfeld, wo wir dann die 50-50-Dinger für uns gezogen haben. Und deswegen, Thema Zweikampfhärte, fand ich es eigentlich ein gutes Spiel von uns. Ja, wie gesagt, trotz alledem, für einen Sieg musst du halt dann einfach die Dinger wegverteidigen.
Ja, bitter für Lars Bünning, dass dadurch dann natürlich das 2:2 fällt. Und dann die Nachspielzeit, auch die Situation müssen wir nochmal besprechen. Die rote Karte für Stefan Kutschke, Tom Bauer zückt sofort rot. Also für mich, es ist so eine typische Kutschke-Situation, aber es ist für mich echt zu hart. Es ist kein brutales Nachtreten, es ist für mich auch keine Tätlichkeit. Und als ich gestern die Sperre gehört habe, da bin ich ja komplett vom Glauben abgefallen. Drei Spiele Sperre, weil er Wiederholungstäter ist. Jetzt sagt mir eure Meinung.
Auch da bin ich wieder komplett hin und her gerissen. Fange ich mal von hinten an, von der Sperre. Also dachte ich auch, 3 Spiele finde ich jetzt krass für das, was ich gesehen habe. Mit der Begründung, er ist Wiederholungstäter, finde ich wieder insofern krass, weil ich habe natürlich am Sonntag auch schon mal nachgeschaut. Er hat in der vergangenen Saison 2 Platzverweise bekommen. Und im Gedächtnis hätte ich gedacht, weil der Stefan ja schon ein bisschen ein unwirscher Spieler manchmal ist, emotional, zweikampfbetont, der hat bestimmt noch mehr Platzverweise in den vergangenen Jahren gesammelt. Und da sage ich, denkst du, nee, das waren letzte Saison so seine ziemlich ersten oder seit langer, langer Zeit wieder mal 2. Und da wissen wir beide, das eine war eine gelb-rote Karte in Aue, das war das Scharmützel mit Mennel. Und die zweite, glattrot, war die Grätsche gegen Wien-Wiesbaden, wo er jetzt ja praktisch in den Zweikampf gehen will und da sein Gegenspieler trifft, war eine rote Karte, aber es war ja keine Tätlichkeit in dem Sinne. Dass das dann beides als Wiederholungstäter für diese Saison gilt, finde ich jetzt schon bemerkenswert, habe ich so nicht gewusst. Und dass es da in Summe 3 Spiele gibt, finde ich für das Vergehen, für das Foul, was es zweifellos war, da in Münster, finde ich jetzt schon zu viel. Und schon bei der Szene selber, ich meine, die beiden Trainer, Thomas Stamm und Alexander Ende, waren sich ja selber einig, dass man hätte jetzt gar nicht rot geben müssen. Auf der anderen Seite hat es der Schiri sofort halt auch gezückt. Das ist für mich immer auch irgendwie ein Indiz, dass er für sich jetzt auch gar keinen Zweifel hatte.
Wir spielen immer noch Fußball. Da sollten auch mal gewisse Sachen okay sein, ohne dass man direkt mit Rot runterfliegt. Aber vielleicht, wenn ich mir die Bilder anschaue und sehe, wie er ihn trifft, Zeitlupen machen das Ganze immer noch mal schlimmer. Tendenz von mir, eher kein Rot.
Da hänge ich bei der roten Karte ein. Ich habe sie nochmal gesehen, ich habe sie mit einer anderen Aufnahme gesehen. Da hätte ich mir gewünscht, dass der Schiedsrichter sich das anschaut. Wenn dann die Aussage ist, sie haben sich's ja natürlich nicht auf dem Platz angeschaut, aber sie haben sich's angeschaut, dann habe ich eine andere Wahrnehmung von der Szene, weil es keine Absicht ist, weil er keinen aktiven Schritt macht, um ihn ein Bein zu stellen, sondern der Kontakt ist oben. Dann bleibt er unten meiner Meinung nach hängen. Da gibt es, finde ich, gute Aufnahmen, wo man das sieht. Und am Ende ist trotzdem so, der Schiedsrichter entscheidet das. Ich hätte mir gewünscht für das Hammern VAR, dass er sich selbst nochmal anschaut. Er hat dann die Zeit, wenn es dann am Ende 14, 15, 16 Minuten Nachspielzeit gibt, dann ist es am Ende des Tages so.
Tim, was sagst du zu dieser Situation in der Nachspielzeit?
Schwierig, ne? Also ich glaube, grobes Foulspiel, ich weiß gar nicht, wie die Regelung da ist, sind mindestens 2 Spiele, glaube ich, oder so. Von daher wären 2 Spiele... wären dann vielleicht dann auch angebracht gewesen, ob das jetzt eine rote Karte ist. Er trifft ihn dann natürlich dann auch hinten schon, kann natürlich auch eine Verletzung daraus resultieren, wie es glaube damals in Wiesbaden dann auch war, wo der Spieler dann einfach länger dann auch raus ist. Ne, ich glaube, das weiß Stefan dann auch. Und es ist natürlich so, dass Stefan ja sehr, sehr emotional ist und auch wirklich mit 100%iger Leidenschaft dabei ist. Und das natürlich bei den Schiedsrichtern dann auch bekannt ist, wenn du so ein Spieler dann auch bist. Und es ist ja nicht nur so, dass Stefan auch, sag ich mal, jetzt durch seine roten Karten bekannt ist, aber man weiß ja, dass er schon auch sehr ordentlich hingeht, dass er dann auch eklig ist, was natürlich auch für eine Mannschaft einfach überlebenswichtig ist, dass du solche Spieler dann auch hast. Aber von daher schauen die Schiedsrichter dann vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher dann auch hin. Und weil es dann auch vielleicht der Spieler in dem Moment Stefan Kutschke war, vielleicht hat er dann einfach dann auch schneller die Karte dann auch gezückt. Also man kann die Karte auf jeden Fall geben. Ob es dann am Ende jetzt 3 Spiele sein müssen, das sei dann dahingestellt. Ich glaube, dass 2 Spiele wären angebracht gewesen, so als aus Fußballersicht dann, sage ich mal.
Vielleicht noch ein Wort, weil vor dem Spiel über ihn viel geredet wurde und ihr auch eine Zeit miteinander gespielt hattet. Oliver Battista-Meyer, der hatte ja bei euch ein Interview gegeben, Tino, hat dann auch so geschrieben, na, dieses eine Jahr, das hätte man ihm quasi geklaut oder diese eine Saison hätte man ihm geklaut. Da dachte ich mir, na, da soll er mal in der NHL oder der NBA nachfragen, bei, zum Beispiel bei Dennis Schröder. Die werden dort hin und her geschoben von den Vereinen. Ich kann ihn natürlich bedingt nachvollziehen. Das war damals unglücklich, als ihn Dynamo zurückgeholt hatte von Ferl nach Dresden und nicht so richtig die Verwendung hatte. Aber so ein bisschen in dem Interview hat mir die eigene Reflexion gefehlt, dass er sagt, okay, paar Sachen, dass es in Dresden nicht funktioniert hat, lagen auch bei ihm, also bei Oliver Battista-Meyer. Also aktuell scheint er vor allem mit Alexander Ende sehr gut klarzukommen, in Ferl, jetzt auch in Münster. In Dresden waren offenbar Schmidt, Capretti, Anfang und auch Stamm alle nicht gut genug für Oliver Battista-Meyer, habe ich so den Eindruck. Und was Lars Bünding gesagt hat, trifft auch zu, er ist ein Freigeist. Also wenn er alles hat und wenn ihm ein Trainer alle Freiheiten lässt, dann kann er auch sich entfalten und dann entwickelt er auch sein Aroma.
Am Ende hast du es, glaube ich, jetzt schon gut zusammengefasst und das waren dann 4 Trainer in Dresden, aber es, glaube ich, lag jetzt im Zweifel in manchen Fällen am Trainer, in manchen Fällen an der Situation. Er kam ja damals in der Winterpause, ne? Das ist, glaube ich, immer schwierig. Tim, kannst du dann vielleicht nochmal sagen?
Bayernstar war dann noch zu lesen, das kann ich mich noch an die Überschriften, mit dem Stempel kommst du natürlich hin und auch mit der Erwartungshaltung.
Richtig, ne? Und dann war die Saison natürlich keine einfache, wenn du zu einer Mannschaft kommst. Ich muss da oft dran denken, Jens, Vincenzo Grifo kam ja auch mal in der Winterpause zu Dynamo. Das war das Jahr mit Olaf Janssen, wo Dynamo am Ende abgestiegen ist.
Mit den vielen Unentschieden, 17 Unentschiedene. Weil du ja noch ein bisschen jünger bist, du kannst dich vielleicht nicht mehr so gut dran erinnern.
Das stimmt, das stimmt. Aber dass es viele waren, wusste ich. Und dass Vincenzo Grifo kam und dass der Hoffnungsträger war. Und dass der dann aber mit Abstiegskampf als junger Freigeist, möchte ich mal sagen, so gar nichts anfangen konnte. Und jetzt sehen wir, was aus ihm geworden ist. In Freiburg eine absolute Stammkraft und ein Führungsspieler. Aber zurück zu Dynamo. Oliver Battista-Meyer, klar, das war keine einfache Anfangszeit. Es hat sicherlich auch viel mit ihm zu tun. Und dann glaube ich aber schon, Tim, das kannst du vielleicht uns auch nochmal sagen, dass es zwischen Spieler und Trainer eben schon passen sollte, dass es manchmal bei manchen Trainern besonders gut passt und bei manchen Trainern eben gar nicht. Und ich glaube, Alexander Ende und Oliver Battista-Meyer, da passt super. Und Markus Anfang und Oliver Battista-Meyer passte so gar nicht.
Nach Düsseldorf wird er nicht wechseln.
Nee, das denke ich auch, ne? Also das, oder wenn, dann wird er sich den Vertrag reinschreiben lassen, dass da der Trainer nicht Anfang heißen darf. Aber ich meine, letztendlich, du hast den amerikanischen Profisport angesprochen, aber das ist natürlich eine krasse Situation schon gewesen. Du spielst den Ferl nach langer Zeit wieder richtig guten Fußball. Dann kommt das Geschäft, wie wir so schön sagen, die Brutalität des Geschäfts. Dynamo sagt, nö, du kommst zu uns zurück. Und da hat er wahrscheinlich vielleicht auch gedacht, okay, läuft gerade bei mir, vielleicht läuft es jetzt auch bei Anfang und bei in Dresden für mich. Und dann stellt er fest im Januar, der Markus Anfang will mich gar nicht. Die haben mich zurückgeholt, aber der will mich ja trotzdem nicht. Und dann haben sie ihn da doch mehr oder weniger in die Schweiz verschachert, wo es am Ende auch wieder nicht lief. Ne? Und jetzt, und das war bei Thomas Stamm, der hat ja nur am vergangene Woche gesagt, dass er schon länger mit Oliver Battista-Meyer zusammengearbeitet hätte, aber Dynamo war letzter Drittligist, Ulm hat er angefragt, die waren Zweitligist. Ich glaube, da hat Thomas Stamm gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Eine kleine Ablöse hat Dynamo auch noch kassiert. Das war dann für alle Beteiligten, das haben wir, glaube ich, damals auch im Podcast gesagt, schon eine Win-Win-Win-Situation. Und so sieht man sich jetzt eben wieder. Und man sieht aber auch in Münster, dass er dort zum Trainer Ende, zu dessen Fußball und dass er dort auch dieser Freigeist sein kann. Der durfte er und sollte er in Dresden auch nicht sein. Und das mache ich jetzt gar nicht Dresden zum Vorwurf, sondern das Spielsystem war einfach ein anderes.
Ist es, glaube ich, gar nicht so entscheidend, hat das hier funktioniert oder nicht funktioniert. Ich finde, das halbe Jahr hat meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns immer mal wieder bewusst für ihn entschieden, für ein jeweiliges Spiel, wo wir das Gefühl hatten, das passt sehr gut zu ihm. Haben in anderen Phasen uns vielleicht für andere Spieler entschieden, wo wir das Gefühl hatten, das passt zum jeweiligen Gegner oder zur aktuellen Situation dann auch gut. Am Ende des Tages geht es darum, dass sich Olli da, wo er ist, durchsetzen muss. Das hat er in Ulm dann ganz gut hingekriegt, hat sie hier meiner Meinung nach auch gut hingekriegt in dem halben Jahr. Und dann ist es manchmal eher, glaube ich, nicht eine Frage von welcher Trainer, sondern vielleicht auch, welche Systematik passt ganz gut zu einem jeweiligen Spieler. Und dann muss man sagen, in Ferl und jetzt, ja, es ist der gleiche Trainer, aber es ist auch eine Systematik, die sehr, sehr gut zu Olli passen kann. Und von daher würde ich zumindest die Zeit, die ich mit Olli hatte hier in Dresden, nicht so betiteln, dass das so war, dass es nicht funktioniert hat, sondern er wollte sich aktiv verändern. Dann soll man bekanntlich Reisende nicht aufhalten, die nicht hier sein möchten. Und da haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt.
Er ist ja damals zu uns gekommen, ihr habt es angesprochen, in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und er ist ja nun mal, sage ich mal, ein Schnicker. Ihr habt es gesagt, der Freiheiten braucht, dass wenn er dann aufblüht, dann kann er einfach Spiele entscheiden. Aber ich glaube, er ist in einer Situation gekommen, wo sein Spielertyp nicht unbedingt gepasst hat, weil wir waren sowieso nicht erfolgreich. Wir hatten sehr, sehr viele Spiele verloren und dann ging es, sage ich mal, erstmal darum, vielleicht über Kampf und Leidenschaft dann auch ins Spiel zu finden. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann in dem Jahr dann auch abgestiegen waren, da ist natürlich dann ist dann auch schwierig, gerade für so einen Spielertyp dann irgendwie reinzufinden. Und ich glaube, das hat sich dann einfach so ein bisschen durchgezogen, wie so ein roter Faden, und dass das gar nicht ja auch am Verein Dynamo Dresden danach lag, aber ich glaube, er ist dann nicht mehr so richtig dann auch warm geworden. Natürlich hat auch der Spieler immer selbst seinen Teil daran, muss man auch sagen. Ich kenne Olli, super feiner Junge, absoluter Ausnahmespieler, aber er hätte damals schon auch vielleicht dann auch in den ein oder anderen Situationen dann auch nochmal Gas geben können. Von daher gibt es, glaube ich, keinen Grund, da irgendwie irgendjemanden dann die Schuld zu geben. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich dann auch sagen, als er dann nach Ferl gewechselt ist, und das ist dann auch so, dann hast du als Spieler eine schwierige Situation gehabt, hat nicht so geklappt, wie du dir es auch selbst vorgestellt hast bei Dynamo. Dann gehst du zu Ferl, wirst irgendwie aufgenommen, dann klappt alles von Anfang an, du spielst einen super Jahr mit der Mannschaft, du bist erfolgreich und darfst dann dort nicht weiterspielen. Also hast dann eigentlich nicht die Entscheidung über dich selbst und über deine Karriere, sondern wirst dann da weggeholt und dir wird dann vielleicht so eine Möglichkeit genommen. Ist natürlich sehr, sehr schwierig gewesen. Ich muss natürlich auch Dynamo Dresden dann auch verstehen, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler dann wieder zurückzuholen, der so einfach dann auch aufgespielt hat, ob es dann in die eigene Mannschaft ist oder ihn dann auch zu verkaufen oder woanders hinzugeben, das ist nun einfach mal das Geschäft. Von daher muss man beide Seiten dann auch verstehen, aber ich glaube, dass Olli und Dynamo Dresden nicht mehr zueinander finden werden. Und ich glaube, dass so, wie es jetzt ist, dass alle Seiten jetzt glücklich sind. Verein und Olli sind in der zweiten Liga. Und ich glaube, so, wie sie sich jetzt befinden, kann man damit dann auch einfach leben.
Es war auf jeden Fall nicht so das Match, wie man so neudeutsch sagt. Jetzt geht's, bevor wir gleich nochmal ein bisschen über deine Zeit auch in Dresden sprechen, für Dynamo weiter. Samstag gegen Paderborn, Tabellendritter. Paderborn ähnlich wie Elversberg, so eine Mannschaft, wo man sagt, die hat man vor der Saison nicht sofort auf der Rechnung gehabt, wenn es um die vorderen Plätze geht, aber jetzt stehen dort vorne mit Elversberg. Schalke hat man auch gesagt, naja, die müssen erstmal mit neuem Trainer klarkommen und sich vielleicht im oberen Drittel etablieren. Jetzt spielen die dort wirklich richtig guten und vor allem erfolgreichen Fußball und Paderborn ist Dritter. Immer unangenehm, immer eklig zu spielen. Ex-Dynamo Mika Bauer macht dort momentan ordentlich Wirbel, haben das Spiel am letzten Samstag gedreht gegen Bielefeld. Also Paderborn, dann geht's nach Berlin, dieses Spiel, wo rund 20.000 Dynamo-Fans mit dabei sein werden. Dann kommt Nürnberg. Also die nächsten Wochen wären schon auch so ein bisschen richtungsweisend für Dynamo. Und ich sag's nochmal, die Mannschaft täte gut, jetzt auch mal einen Dreier einzufahren. Ich sag's für dich, Tim, wir warten hier immer noch sehnsüchtig auf den ersten Heimsieg. Den letzten Heimsieg gab's da, wo du noch da warst, gegen Unterhaching. Seitdem lechzen wir hier im Dynamo-Land danach, dass die Mannschaft auch mal wieder im eigenen Stadion gewinnt.
Ich sag mal, falls man wieder nach guten Nachrichten sucht, gegen die Truppen da oben hat sich ja Dynamo immer bisher ganz gut geschlagen. Da haben sie immer gut ausgesehen. Und jetzt würde ich den Ball zu Tim spielen, weil bei Paderborn habe ich immer das Thema, Jens, du hast zwar Mika Bauer angesprochen, das ist so der einzige Name, den ich kenne, aber aus Tims langer Karriere kann er uns bestimmt sagen, 2, 3 Spieler, die er noch irgendwie vielleicht sogar aus Paderborn kennt oder wo ihr euch mal über den Weg gelaufen seid, auf wen muss Dynamo besonders achten?
Was heißt besonders achten? Ich glaube, dass der Verein Paderborn das eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut macht. Jens, du hast gesagt, man hat sie vielleicht nicht von Anfang an so auf den Schirm gehabt für ganz oben. Ich finde aber, dass das eine Mannschaft ist, die immer eigentlich so im oberen Drittel mitspielt, die sehr, sehr guten Fußball spielen, sehr, sehr schnellen Fußball. Und das war schon immer unangenehm, dort zu spielen oder gegen Paderborn zu spielen. Ob das jetzt am Ende für ganz oben reicht, weiß ich nicht. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon im oberen Drittel auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, dass das auch jedes Spiel in dieser Liga keine einfache Partie für Dynamo werden wird. Und Paderborn ist natürlich vielleicht auch der Vorteil. Kann Vorteil, kann Nachteil sein. Da ist dann halt eben vielleicht nicht so ein Umfeld, wie das natürlich Dynamo Dresden hat. Da kann vielleicht dann auch ein bisschen ruhiger dann auch gearbeitet werden. Da ist dann vielleicht nicht sofort so ein Druck auf den Kessel, wenn es dann vielleicht mal nicht so läuft. Und ich glaube, dass sie oder der Verein das wirklich sehr, sehr gut macht, da so dann einfach dann auch das zu nutzen und deshalb spielen die seit Jahren eigentlich immer eine sehr, sehr gute Rolle und haben sich jetzt auch wirklich in der zweiten Liga dann auch gefestigt und können eher dann wieder Richtung Bundesliga dann auch schielen, sage ich mal. Ne?
Es gibt ja einen Paderborn-Experten bei Dynamo Dresden, Luca Herrmann, und mit dem haben wir über das Spiel am Samstag im Rudolf-Habich-Stadion gesprochen.
Luca, beschreibe uns, definiere uns mal bitte, warum der SC Paderborn auch in dieser Saison trotz Trainerwechsel schon wieder so weit oben dabei ist, Tabellendritter ist. Was macht die aus?
Gibt es meiner Meinung nach viele Gründe. Für mich ist es nicht überraschend, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eine extrem stabile Mannschaft geblieben auch. Ich denke, es ist wichtig, dass der Großteil der Achse geblieben ist. Gerade die Fünferkette ist meiner Meinung nach auf Top-Zweitliganiveau mit und gegen den Ball. Und das sieht man ja auch an den wenigen Gegentoren, die sie bisher bekommen haben. Ich denke, das ist die Basis. Und ja, ich glaube, der neue Trainer hat sich gut integriert, hat seinen Stil eingebracht, ohne alles zu verändern. Und ich glaube, es ist eine ziemlich homogene Truppe, die, sage ich mal, an einem Standort, wo wenig Druck herrscht, dann gut arbeiten kann und auch die großen Mannschaften einfach immer wieder ärgern kann.
Was müsst ihr am Samstag tun, damit es dann endlich den ersten so heiß ersehnten Heimsieg gibt?
Ich denke, trotzdem ist wieder alles möglich. Natürlich sieht man, ich glaube, die haben jetzt 5 Spiele am Stück gewonnen. Dann denkt man sich erstmal, okay, wird schwer, wird auf jeden Fall auch schwer, aber trotzdem ist es so, dass Paderborn schlagbar ist. Und ich bin auch der Meinung, dass jetzt die letzten Wochen einen guten Flow gekommen sind, aber auch nicht bisher die ganze Saison überperformt haben. Und ja, ich glaube, wir müssen ja die ganzen Basispunkte halt dagegen stellen und das ist halt eine gute Intensität zu haben. Ich denke, über Balleroberung wird vielleicht was möglich sein. Und ja, es wird im Endeffekt auch darauf ankommen, können wir in unser Spiel aufdrücken oder sie uns ihres, weil ja, sie wollen auch einen dominanten Fußball spielen und das dürfen wir nicht zulassen, denke ich.
Aktuell spielt dort auch Mika Bauer eine richtig starke Rolle, der ja in der Rückrunde hier in Dresden war. Du kennst ihn natürlich aus der vergangenen Hinrunde. Was macht ihn aktuell so stark?
Und auch aus der Rückrunde. Wir hatten durchgehend viel Kontakt, muss ich sagen. Genau. Ein sehr guter Junge, muss ich sagen. Also ich glaube, Mika ist ein emotionaler Typ, was seine Stärke sein kann. Und ich glaube, aktuell fühlt er sich extrem wohl in der Rolle, die ihm gegeben wird. Und ja, einfach auch mit dem Vertrauen, das ihm geschenkt wird, ist er einfach ein extrem guter Kicker. Und ich glaube, das merkt man in jeder Aktion auf dem Platz, wenn er auf dem Platz steht. Also ja, eine Überzeugung am Ball, sehr, sehr laufstark aktuell und reißt auch einfach das Spiel an sich. Und mich freut es extrem für den Jungen, weil war ein schwieriges Jahr, auch letztes Jahr für ihn, muss ich ehrlich sagen. Also da haben wir auch immer wieder viel gesprochen. Und deswegen ist es umso cooler, wenn man dann sieht, dass nach so einer schwierigen Phase auch Dinge in die richtige Richtung gehen können, wenn man dranbleibt. Ja.
Hast du mit Schubi Kontakt, Austausch damals in deiner Paderborner Zeit, vielleicht auch ein bisschen über Dynamo gesprochen? Auch der kennt sich ja hier ganz gut aus.
Ja, ab und an, klar. Natürlich, also die Verbindung war da ein bisschen da und ja, ein paar Geschichten haben wir uns gegenseitig erzählt, aber haben jetzt auch nicht jeden Tag über Dynamo gesprochen.
Und wenn man jetzt auf den Ex-Verein trifft, wo man nur ein Jahr gewesen ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt das ganz große, heiße Spiel ist, aber doch vielleicht ein besonderes Spiel.
Komischerweise ist es trotzdem besonders für mich. Ich glaube, trotz dass es nur ein Jahr für mich war und auch kein einfaches Jahr von Einsatzzeiten her, war es so, dass es ein ziemlich intensives Jahr war und ich glaube, dass ich da trotzdem ja viele gute Bekanntschaften geschlossen habe, sage ich mal. Mika würde ich jetzt noch als Freund dazu zählen sogar und ja, einfach eine coole Truppe kennengelernt mit coolen Jungs und ja, trotz dass es dann bei mir nicht perfekt hingehauen hat, blicke ich da positiv zurück und deswegen freue ich mich drauf, gegen die zu spielen und hoffentlich die Siegesserie von ihnen mal zu zerstören. Ne?
Die vermeintlich kleinen Namen und der in Anführungsstrichen vielleicht nicht ganz so große Druck ist insofern ein gutes Stichwort, weil eben auch Elversberg wieder oben mitmischt. Dann denkt man dann oft an Heidenheim und dann sind wir vielleicht auch irgendwann bei Sandhausen, da wo du dich jetzt gut auskennst. Stimmt denn die mehr, dass man dort ruhiger arbeiten kann, weil es einfach 3 Zeitungen und 2 Radiostationen weniger gibt? Und ist da Tatsache weniger Druck? Weil ich kann mir, das ist jetzt wieder so mein Eindruck von außen bei Sandhausen, dass ja da schon immer auch Druck da war, auch wenn das Stadion mit 7.000 Leuten oder 5.000 Leuten nur besetzt war, dass es intern aber schon klare Ziele gab und dass es eher noch weiter nach oben gehen sollte, als dass man sich irgendwie mit dritte Liga jetzt hätte zufrieden geben wollen auf Dauer.
Also da muss man differenzieren. Als ich damals das erste Mal nach Sandhausen gekommen bin, war das definitiv der richtige Schritt, weil da war das so. Da sind halt nicht so viele Zeitungen, da sind halt nicht so viele Medien. Es gibt halt einfach sehr, sehr viele Vereine drumherum, wo dann der Fokus vielleicht auf anderen Sachen dann auch liegt. Von daher kannst du in diesem Umfeld einfach in Ruhe dann wachsen und dich entwickeln und frei entfalten. Und das hat Sandhausen damals so stark gemacht, wirklich auch viele junge Spieler zu holen, teilweise aus der Regionalliga, die zu entwickeln und sag ich mal, dann auch weiter zu verkaufen, wie es zum Beispiel Lukas Höhler vom Freiburg der Fall war, mit dem ich auch in Sandhausen damals zusammengespielt habe. Und für mich war das definitiv auch der richtige Schritt, um Fuß zu fassen in der zweiten Liga, weil es dann, natürlich hast du intern diesen Druck, du hast die Ziele, du willst natürlich was erreichen, aber es ist natürlich dann nochmal was ganz anderes, auch als Spieler, wenn natürlich dieses ganze Umfeld jeden Tag in Zeitungen und egal wo du hingehst, das ist dann einfach nochmal eine Etage höher, was dann auch auf dir als Spieler dann auch lastet. Und in Sandhausen ist so ein bisschen das Problem, dass man vielleicht von seinen Tugenden weggekommen ist, was einen stark gemacht hat und dann vielleicht dann andere, sage ich mal, Ziele angestrebt hat und dann vielleicht nicht mehr die Spieler geholt hat, die man dann früher oder vor ein paar Jahren dann noch geholt hat. Das war dann einfach ganz andere Transfers, die dann getätigt worden sind. Und dann ist vielleicht auch so dieser Charakter, den der Verein immer in der Mannschaft hatte, ist da ein bisschen so verloren gegangen. Und ich glaube, dass sich das auch in den letzten Jahren, dass das jetzt nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern dass das in Sandhausen wirklich so ein schleichender Prozess war, wo immer schlechter dann geworden ist, auch die Ergebnisse. Ne? Man hatte eine Zeit lang, wo man wirklich dann vielleicht auch eher Richtung oben dann geguckt hat. Aber dann gab es dann auch 2-3 Jahre, wo man dann auch knapp schon am Abstieg, sage ich mal, vorbeigekatzt ist und dann hat es den Verein dann natürlich dann erwischt nach unzähligen Jahren in der zweiten Liga und dann hat es natürlich in der dritten Liga auch nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat, weil Fußball ist halt nicht einfach mal nur Geld in die Hand nehmen und ich stelle eine Mannschaft zusammen und dann klappt das schon. Da gehören dann halt einfach viel mehr Dinge dann noch dazu.
Tim, zu deiner Info, Tino gilt als Sandhausen leichter Ultra, also verfolgt den SV Sandhausen sehr gern. Ich weiß gar nicht, ob du das letzte Ergebnis weißt. Gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz haben sie unentschieden 2-2 gespielt und tun sich auch in der Regionalliga recht schwer. Aber ich weiß gar nicht, ob du jetzt dem SV Sandhausen abgeschworen hast in dieser Saison oder ob du sie noch latent verfolgst.
Ich verfolge sie latent. Ich glaube, genau so kann man sagen. Dank der sozialen Medien und dank Paco Testro bin ich latent im Bilde und habe schon mitbekommen, dass auch so ein Neuanfang in der Regionalliga echt schwierig ist, dass der Paco da schon eine Art Unterschiedsspieler ist, glaube ich, weil er schießt schon viele, viele Tore und ist, glaube ich, auch als Führungsspieler für die Mannschaft wichtig. Und trotzdem ist es schwierig. Es ist jetzt kein Selbstläufer. Wir steigen mal einfach wieder in die dritte Liga auf und vielleicht so ähnlich, Tim hat es schon angesprochen, unter Haching in der Bayern-Regionalliga wird es ähnlich gehen. Ne? Man kann da oben mitspielen, weil man schon irgendwo Strukturen hat und trotzdem, wenn du einmal aus diesen ersten drei Ligen rausfällst oder aus dieser dritten Liga rausfällst, das ist natürlich echt, echt schwierig, da jemals wieder zurückzukommen.
Kannst du noch mal kurz erklären? Du warst ja einmal schon dort in Sandhausen, 2016 bis 2019. Da lief es auch richtig gut. Und man macht ja so einen Schritt, reflektiert und sagt, okay, ich gehe dort hin, wo ich auch schon gut gespielt habe, zum SV Sandhausen. Warum es beim zweiten Mal so gar nicht funktioniert hat mit dir und dem SVS?
Ich glaube, das sind nicht Sachen, die man jetzt unbedingt so offen und ehrlich dann auch hier in dem Podcast kommunizieren kann. Manchmal gibt es im Fußball Dinge, die muss man einfach ja vielleicht annehmen und da darf man seine Meinung nicht so wirklich aussprechen, was ich vielleicht dann doch vielleicht auch gerne machen würde. Aber es ist einfach so, dass ich der Meinung bin, dass man einen Neuanfang oder einen Neuaufbau machen wollte, aber diesen Neuanfang oder Aufbau keine Zeit gegeben hat. Also wenn ich eine komplett neue Mannschaft zusammenstelle und keine Ahnung, 21 neue Spieler habe, neues Trainerteam und dann den Trainer auf Platz 8 oder 9 oder weißt du, immer nach 3 Monaten nach einem Unentschieden rausschmeiße, dann hast du einfach keine Möglichkeit, etwas aufzubauen. Und das war halt einfach ein Riesenproblem. Ich meine, wir hatten genau dieselbe Situation in Dresden, als Markus Anfang gekommen ist und wir nach der Hinserie, glaube ich, 10. waren oder so und die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Und man hat trotzdem dran festgehalten und dann in der Rückserie haben wir eine überragende Rückserie gespielt. Das ist halt immer dieses Problem im Fußball. Es muss immer alles sofort klappen, aber das ist halt einfach nicht der Fall. Im Fußball hat man leider keine Zeit. Und das ist so das Problem, glaube ich, dann auch in Sandhausen gewesen, wo man dann dann immer direkt draufgehauen hat. Und wenn was nicht geklappt hat, dann hat man nicht geschaut, wo kann man vielleicht Dinge verändern oder verbessern, sondern dann ging es halt sehr schnell auf Kosten des Trainers oder wen auch immer und hat dann Trainer oder Spieler dann einfach ja dann vor die Tür gesetzt, sage ich mal dann so. Ne? Und sowas funktioniert dann einfach nicht und vor allen Dingen auch schon mal gar nicht auf menschlicher Ebene.
Dann lass uns noch mal ein bisschen über Dresden reden, über deine Zeit hier in Dresden. Nimm uns mal mit, quasi 22 Uhr zum Dönermann, rund um den Dönerteller, was du den Jungs damals erzählt hast. Ich nehme die 15, also ich nehme den Dürum mit extra Fleisch. Welche Story haben denn die von dir als erstes erfahren aus deiner Dynamo-Zeit? Oder was wollten die zuerst wissen von Dynamo und der SGD? Oder was hast denn du denen vom Dynamo-Land erzählt?
Ja, natürlich ist es klar. Ich meine, ich glaube, jeder ist irgendwie ein bisschen mit Fußball auskennt, der weiß, was einfach für eine Stimmung dort ist. Sie haben natürlich dann gefragt, wie ist das dort, was sind dort für Bedingungen und so weiter, wie läuft das ab, ist das eigentlich genauso wie hier, wie ist das an Spieltagen und so weiter, waren einfach sehr, sehr viele Fragen, ja. Wer war dein unangenehmster Spieler und, also es war schon sehr interessant. Natürlich haben die dann bei Social Media dann auch verfolgt und haben dann auch die Bilder dann gesehen und haben gefragt, wie waren die Derbys, weil ich natürlich dann auch bei Social Media ein Bild habe, wo ich dann Kopf an Kopf dann auch stehe, wo sie dann gesagt haben, oh, da war es ja ganz anders, wie du hier halt bist und so weiter. Also es sind schon, war dann auch schon schön zu hören, dass überhaupt das Interesse dann auch wirklich von anderen Personen oder Menschen da ist, die sich dann vielleicht auch für einen oder für die Karriere dann auch interessiert haben. Und da hat man natürlich dann gesehen, es ging nicht um, ohne irgendjemanden nahezutreten, um Sandhausen oder irgendwelche anderen Vereine. Es ging halt hauptsächlich um Dynamo Dresden.
Was war dein Dynamo-Moment schlechthin aus diesen 3 Jahren SGD?
Schwierig zu sagen. Ich habe keinen speziellen Moment. Für mich waren einfach diese Heimspiele und als dann endlich wirklich dann die Möglichkeit war, dann vor voller Hütte dann auch zu spielen, das war dann einfach besonders. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten dann auch gemerkt, dieses Gefühl wirklich, das war einfach Fußball, weil da war diese Anspannung, du wusstest, das Stadion ist zu 99% ist das voll. Du hast den Fußball gelebt, das ist einfach, du bist ganz anders in Spiele gegangen, wie wenn du halt dann wusstest, okay, du spielst halt heute vor 2, 3, 4, 5.000 Leuten, ist natürlich auch cool, ist auch ordentlich, ist dieselbe Liga, aber du hattest eine ganz andere Anspannung, wenn du wusstest, du fährst zu dem Stadion, eine ganz andere Vorfreude. Bezeichnend ist auch das Gefühl, meine Familie in Dresden fast zu jedem Heimspiel dann einfach da waren. Gefühlt habe ich sie in den letzten 1, 2 Jahren nicht mehr gesehen, weil es dann nicht mehr so interessant war. Nee, aber das ist dann halt so, das, ja, das war, ist einfach speziell, das kann man dann halt nicht erklären. Ich meine, ihr seid auch selbst Dynamo, das ist einfach, man wird da quasi reingeboren, glaube dort vor Ort, ne? Und es ist schwierig, dieses Gefühl dann einfach dann auch wirklich in Worte zu fassen einfach.
Ich kann mich noch erinnern, dieses Spiel gegen Schalke war es, glaube ich, wo dann das Stadion wieder voll sein durfte nach der ganzen Corona-Zeit. Und das war ein Moment, also das war, zwar hast du das Spiel verloren, aber dieses Gefühl, wieder ein volles Stadion zu haben, das war unbeschreiblich, muss ich einfach so sagen, das war herausragend.
Das war herausragend, das werde ich auch nicht vergessen, als dann der ganze K-Block gebrannt hat in Rot. Ich erinnere mich nicht so gern daran zurück, weil mir da ein Ballverlust misslungen ist, der dann auch zum Tor geführt hat. Von daher habe ich auch meinen Anteil daran, dass das Spiel nicht so erfolgreich war. Von daher denke ich lieber an die Choreo natürlich wie an das Spiel dann.
Zwei Sachen, die vielleicht auch nicht so schön waren, aber wo du mir vielleicht bei der Aufarbeitung noch helfen kannst, wo ich auch noch ziemlich dran nage, du kannst dir denken, um was es geht. Relegation damals. Du holst in Kaiserslautern dieses 0-0 und ganz ehrlich, auf der Rückfahrt sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, jetzt wirst du doch im Heimspiel gegen Kaiserslautern es irgendwie schaffen, wenigstens ein Spiel zu gewinnen.
Die damals Drittligist waren, muss man dazu sagen. Ne? Das
ein Trainer ja, noch gewechselt hat. Das ist
doch schon ein paar Jahre her. Ja.
Also das Gefühl, ich kann natürlich immer nur von mir selbst sprechen, hatte ich dann natürlich dann auch, wo du gesagt hast, okay, am Betzenberg, wenn du da nicht verlierst, wenn du natürlich auch vor dieser beeindruckenden Kulisse und dieser Kurve da hinten, ich durfte damals die Platzwahl natürlich machen, wo ich gesagt habe, okay, wir lassen die erstmal auf ihre Kurve spielen und dann geht's darum, erstmal die ersten 15 Minuten zu überleben, dass du da nicht irgendwie in Rückstand gerätst. Und dann war das natürlich, sag ich mal, ein ausgeglichenes Spiel, ja, relativ chancenarm, 0-0, wo du dann gesagt hast, okay, damit kannst du nach Hause gehen. Und wie ich es auch gesagt habe, okay, jetzt können wir das dann wirklich zu Hause in einem Spiel mit unseren Fans dann auch einfach ziehen. Davon war ich dann auch überzeugt, dass uns das gelingen wird. Am Ende hat es dann leider nicht geklappt. Es war natürlich dann auch wieder ein ausgeglichenes Spiel. Ja, ne, Nuancen, die dann gefehlt haben. 1, 2 Situationen von Ramsey, an die ich mich erinnern kann, die dann halt eben nicht reingegangen sind. Dann kriegst du natürlich dieses Gegentor und ja, diese Chance von Panna, von Flachodimus. Der habe ich natürlich dann auch öfters nochmal nachgetrauert, wo, ich glaube, Matteo Raab war das ein Tor damals. Den hält er natürlich Weltklasse, weil ich bin davon überzeugt, wenn wir da das 1-1 schießen, dann drehen wir das Ding. Mhm. Aber so ist dann halt nun mal der Fußball. Das sind Kleinigkeiten und dann hast du halt leider dieses Spiel dann halt verloren, ne?
Den zweiten Punkt, den würde ich ansprechen, Tim, damit Jens nicht aussprechen muss. Das ist, glaube ich, das tut seiner Therapie und der Aufarbeitung vom Mai 2023 nie gut, wenn er das M-Wort immer wieder in den Mund nehmen muss. Aber wenn ich sage, da geht's, was ist da passiert in Meppen? Der Fastaufstieg. Also ich kann sagen, Jens hat da immer noch mit zu kämpfen. Aber er ist auch irgendwie selber schuld, weil er thematisiert es halt auch immer wieder. Da kann kein Gras drüber wachsen. Nee.
Seit diesem Mal bin ich drüber weg.
Ich muss sagen, da hast du jetzt einen bunten Punkt auch getroffen bei mir.
Jetzt haben wir den eben gehalten und bei dem anderen ist es wieder aufgebrochen. Oh Gott.
Das Spiel geht mir auch oft durch den Kopf und das war vielleicht mit die bitterste Niederlage auch für mich persönlich in meiner Karriere, weil irgendwie ist alles darauf hinausgelaufen, dass du nach so einer überragenden Rückserie dich am Ende dann belohnst, dann wirklich zu Hause vor deinen eigenen Fans. Der ganze Spieltag ist für dich gelaufen, du sitzt da im Bus, alle patzen und du weißt, wenn du gegen zwei Absteiger, die zu dem Zeitpunkt halt feststanden, wenn du diese Spiele ziehst, vor allen Dingen, du hättest ja in Meppen nicht mal gewinnen müssen. Wenn du unentschieden gespielt hättest, hätte es ja dann gereicht, wenn du zu Hause halt gewinnst. Von daher hast du alles in der eigenen Hand. Und dann führst du auch noch und gehst auch noch mit 1-0 in der Halbzeit. Aber ich glaube, wenn ich das so jetzt dann nachbetrachtet sehe, das war nicht aufzuhalten und irgendwie sollte das nicht sein. Weil das, was dort dann in dieser halben Stunde passiert ist, das kann man niemandem erklären. Auch wenn mich jemand fragt, wie wird das was da passiert ist, wirklich mit dieser gelb-roten Karte, weil Park sich dann wieder reingerollt hat und dass aus diesem Freistoß aus der Mittellinie dann natürlich das 1-1 dann resultiert. Und damit ist natürlich, als ob dir jemand den Stecker gezogen hat, als ob nichts mehr funktioniert, weil in dem Moment, wo dieses 1-1 passiert und dieser Ball natürlich reingeht, kann ich natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, geht dir alles durch den Kopf und du denkst nur noch daran, scheiße, wir können hier gerade alles verlieren. Eine ganze Saison kann jetzt quasi zugrunde gehen und dementsprechend hat dann auch nichts mehr geklappt und dann ja haben uns die Mappner einfach dann überrollt. Ne? Aber da ist dann ja alles dann zusammengekommen. Also das ist wirklich eine der bittersten Niederlagen, auch für mich persönlich in meiner Karriere gewesen und es gehört auch dazu, aber ich kann Jens absolut verstehen. Also das ist, vielleicht hätte ich da auch nochmal eine Heilung gebraucht, wenn Jens das jetzt schon verarbeitet hat.
Nee, wirklich schwierig. Und ich kann mir vorstellen, die Rückfahrt, da redet gar keiner, oder?
Wir sind tatsächlicherweise zurückgeflogen, weil das letzte Montagsspiel war und wir ja dann zu Hause, also es war ja alles dann vorbereitet. Natürlich hat man auch alles dann versucht, dann nochmal zu steuern. Ich kann mich, aber diese Momente, die an der Kabine waren, die wird man nicht vergessen. Weil natürlich, du sitzt da, du hättest gefühlt alles gehört, weil alle geschwiegen haben, alle waren enttäuscht, Tränen sind geflossen. Es war noch nicht entschieden zu dem Zeitpunkt. Also man hatte ja noch die Möglichkeit, etwas zu erreichen. Aber eigentlich war dir bewusst, dass du in diesem Moment alles verspielt hast. So von Top-Position, dass du in der eigenen Hand hast, glaube zu Platz 6, wo wir dann runtergerutscht waren, zu es müssen halt 3 Vereine irgendwie patzen, dass du noch eine Chance hast. Ja, das war schon brutal bitter.
So, und eine Woche später ging es dann bei dir zu Ende mit Dynamo. Da rollten dann auch nochmal richtig die Tränen, weil du wusstest, das Verein hat es damals, glaube ich, noch nicht offiziell gemacht, aber eigentlich war allen Beteiligten klar, Tim Knipping und Dynamo Dresden, das geht nach 3 Jahren auseinander.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was mir wichtig ist, was man jetzt dann vielleicht auch in eurem Podcast dann nochmal ansprechen kann, weil ein sehr, sehr emotionales Thema, weil ich zu dem Zeitpunkt oder zu der Zeit natürlich immer viel über mich und meine Person lesen oder hören musste, was nicht der Wahrheit entsprochen hat, dass ich quasi nicht bei Dynamo bleiben möchte, dass ich den Verein verlassen möchte. Das war nicht so der Fall. Wir hatten das immer kommuniziert, wir hatten mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich hätte gerne damals bei Dynamo Dresden weitergemacht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das. Jeder, der das gesehen hat, weiß, was der Verein für mich bedeutet hat. Wir hatten das auch mit den Verantwortlichen kommuniziert. Aber es wurde eben nicht mit mir oder mit uns kommuniziert, sondern es wurde einfach gewartet. Es wurde immer wieder verschoben. So und irgendwann war dann auch Ende der Saison dann auch angekommen, wo du natürlich irgendwann halt Spieler musst du dann noch schauen. Wenn dein Vertrag auch ausläuft, wie das dann eben jetzt auch der Fall ist, dass du dann halt nicht auf der Straße sitzt. Nichtsdestotrotz habe ich vor Ende der Saison mit niemand anderen gesprochen. Und dann war das wirklich so, dass ich mit 2, 3 Jungs noch nach Mallorca geflogen bin. Und dann, als wir wieder in Dresden gelandet sind, hat mir dann damals Ralf Becker eine WhatsApp geschrieben, dass er gehört hat, dass ich noch im Lande bin und ob ich morgen oder am nächsten Tag dann mal zu ihm ins Büro kommen könnte. Habe ich gesagt, natürlich, klar, mache ich. Dann wusste ich natürlich auch, worum es dann auch geht. Und dann hat man mir eben mitgeteilt, dass man nicht mehr mit mir plant, beziehungsweise ja, dass man mir nicht die Wertschätzung von Vereinsseite gegenüberbringen könnte, die ich mir in den letzten Jahren hier erarbeitet habe, dieses Standing. So war quasi die Aussage, was vollkommen in Ordnung war. Nur ist es mir dann natürlich auch wichtig, das einfach nochmal klar zu kommunizieren und zu sagen, dass es definitiv nicht an mir lag, dass es mit Dynamo nicht weiterging, sondern ich glaube, jeder weiß und auch jetzt ist es einfach noch so, dass mein Herz einfach schwarz-gelb schlägt. Und ich glaube, immer alles für den Verein gegeben habe. Und von daher, ich wusste das schon, ohne dass man mit mir kommuniziert hat, dass es halt zu Ende gehen wird. Und deshalb war das natürlich dann einfach auch so brutal emotional für mich, weil der Verein mir so viel bedeutet hat. Meine Familie war bei dem letzten Spiel dann einfach im Stadion. Und ich bin nicht jemand, der jetzt oft weint oder eine Träne vergießt. Aber in dem Moment waren das dann auch einfach echte Tränen, die ich dann auch nicht mehr zurückhalten konnte. Ja, und deshalb war es einfach jetzt nochmal wichtig, mir das so, sag ich mal, zu sagen, damit auch ein Cut ist, damit ein Punkt ist, aber damit die Geschichte dann, sag ich mal, auch von meiner Seite dann vielleicht auch mal kommuniziert wurde.
Und was bleibt?
Was bleibt, sind drei wunderbare Jahre bei Dynamo Dresden, die mir niemand nehmen kann. Viele Momente und Erinnerungen, viele Menschen, die ich treffen durfte. Und vor allen Dingen, wir hatten drüber gesprochen, dass mein bislang letztes Drittligaspiel im Stadion von Dynamo Dresden, wo ich dann so empfangen wurde oder dann sozusagen auch nach Hause geschickt wurde, wo ich eine halbe Ehrenrunde drehen durfte. Das ist auch, du hast gefragt, das ist vielleicht auch einer der speziellsten Momente, der mir im Gedächtnis bleiben wird. Weil natürlich als Spieler wirst du öfter dann auch mal gefeiert, aber dass du dann wirklich kommst nach zwei Jahren und die Menschen dich dann rufen und Bilder machen wollen und Autogramme haben wollen, das war sehr, sehr emotional für mich und das ist einfach so, das ist für mich das Schönste, was ich mitnehmen kann, dass die Menschen mich, glaube ich, in guter Erinnerung behalten haben und von daher kann ich, sage ich mal, dann auch erhobenen Hauptes oder konnte ich mich dann sozusagen von Dynamo verabschieden und man weiß ja nie, was passiert. Man sieht es ja sozusagen immer zweimal im Leben, auf welche Art und Weise. Aber von daher, ja, ich bin immer mit dem Verein verbunden und fiel man natürlich, ja, immer wieder mit.
Das hört man raus. Und ich sag mal so, jemand, der bisschen was durchgemacht hat, auch in Sachen Verletzungen, Schienbeinbruch, Fastamputation des Unterschenkels, Kreuzbandriss, gerissener Schulternerv. Du kannst ein bisschen was erzählen, was auch so eine Krankenakte durchmacht. Der kann auch die jetzige Situation, glaube ich, ganz gut einordnen, dass es im Leben halt wichtigere Sachen gibt, als mal, ich sag mal, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr ohne Verein zu sein, weil du hast da ja auch ganz gut vorgesorgt.
Definitiv, das ist keine schöne Situation, aber im Leben gibt es wichtigere Dinge. Der Fußball ist eben nur der Fußball. Die Gesundheit geht vor allem und du hast es gesagt, wenn man solche Sachen dann auch durchgemacht hat in seiner Karriere, dann kann man das einfach auch ganz gut einschätzen. Es ist, wie gesagt, keine einfache Situation. Aber wenn ich aufstehen kann und auch wie heute und weiß, ich bin gesund und alles funktioniert, dann bin ich froh, wenn ich weiß, dass es meiner Familie und meinen Freunden gut geht. Dann bin ich dankbar dafür und alles hat einen Grund im Leben. Alles soll so kommen, wie es kommen soll. Von daher bin ich offen für die Zukunft und ich freue mich einfach, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren sich noch ergeben wird.
Tim, das hat großen Spaß gemacht. Danke dir für deine Eindrücke und danke für deine Geschichten. Und hab eine gute Zeit und wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass demnächst der Verein anklopft und den Vertrag vorlegt, den du dir so vorstellst und dass du in der Rückrunde wieder auf dem Rasen stehen kannst und dein nächstes Pflichtspiel machst.
Danke dir und ich freue mich natürlich weiter auf deine Stories und auf dein Influencer-Leben und das werde ich natürlich weiter verfolgen und wir werden uns definitiv auch, denke ich, in naher Zeit dann auch in Dresden nochmal wiedersehen.
Das muss ja heute vom Podcast auch nicht die letzte Folge gewesen sein. Also du hast eine Menge zu erzählen, von daher kann man das definitiv auch mal wiederholen.
Gerne. Und sag den Jungs vom OSC Bremerhaven viele Grüße von uns. Solltest du mal ein 19 Uhr Training verpassen, sie sollen einfach einen Schwarz-Gelb-Podcast einschalten. Dann hören die ihren Gastspieler 90 Minuten und auch alles andere von Dynamo.
Ich werde es Ihnen auf jeden Fall mitteilen. Ich werde Ihnen liebe Grüße bestellen heute Abend.
So, Tino, am Wochenende wird gelaufen. Dresden-Marathon, 25. Auflage. Läufst du, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du einfach mal sagst, Mensch, hier klar, Marathon laufe ich mit, habe ich mir jetzt einfach mal so ausgedacht, ein paar Wochen nach Berlin-Marathon. Läufst du mit, bist du an der Strecke oder lässt dich dieses Jahr, ein Jahr nach deinem selbst gelaufenen Dresden-Marathon, das Thema komplett kalt?
Marathon lässt mich nie kalt. Erst recht nicht in meiner Stadt sozusagen. Und nachdem ich letztes Jahr mitgelaufen bin, habe ich das nochmal anders schätzen gelernt, wie schön es doch ist, auch in der eigenen Stadt zu laufen. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das hat irgendwie besondere Reize. Und ich bin am Sonntag dabei, aber nicht mit Startnummer und Turnschuhen. Doch, Turnschuhe werde ich anhaben, aber eben keine Startnummer. Ich bin, wenn ich mich schon nicht um die Champions League im Fußball berufsbedingt kümmere, dann kümmere ich mich um den Mythos Marathon berufsbedingt okay. Am Sonntag und bin beim Dresden Marathon sozusagen, wie hätten wir früher gesagt, als Berichterstatter dabei.
Aber Junge, zieh dir bitte eine Jacke an. Es wird nämlich ziemlich frisch. 11 Grad.
Das sind perfekte Marathonbedingungen. Das sind, mögen jetzt nicht die perfekten Zuschauerbedingungen sein, aber für den Läufer sind das sehr, sehr gute Bedingungen. Ich erinnere dich, in Berlin vor 6 Wochen bin ich bei 5 bis 28 Grad gelaufen. Das war so semi bis ganz schlecht. Dich frage ich nicht nach dem Dresden-Marathon, oder? Dann siehst du es wieder, ich hätte dir jetzt irgendeine Falle gestellt oder so. Aber wahrscheinlich hast du berufsbedingt Sonntag sowieso was anderes zu tun.
Definitiv, aber ich habe dich ja letztes Jahr unterstützt. Wenn dich.
Du warst einer meiner Edelsupporter, das stimmt. Und das ist ja das, was ich sage. Das ist das Schöne beim Heimmarathon oder beim Heimrennen. Da tauchen halt Leute am Streckenrand auf, die würden jetzt nicht nach Berlin kommen. Aber in Dresden sind die da und die stehen dann und feuern dich an. Und ich weiß auch noch, wo du gestanden hast, im großen Garten. Vorne, genau. Höhe Torwirtschaft so, und da habe ich dich gesehen. Man freut sich ja dann schon auf den Punkt, wenn man sagt, wo wird er denn wohl stehen, mal gucken, und dann sieht man ihn von Weitem vielleicht schon, weil man natürlich beäugt schon, und sehr, sehr schön.
Also, an diesem Wochenende ist es soweit, am Sonntag die 25. Auflage. Wir schauen am Samstag uns erstmal an, wie die Sportgemeinschaft spielt gegen den SC Paderborn. Na, keine einfache Aufgabe, aber Tino hat heute ja so schön gesagt, gegen diese Teams von der Tabellenspitze tut man sich vielleicht ein Stück weit leichter. Wird jetzt mal Zeit. Also wieder ein Unentschieden, sagen wir dann, okay, klar, hast gegen Paderborn einen Punkt geholt. Nee, oder? Muss jetzt mal haben.
Wir schließen heute mit den Worten von Tim Knipping, so einen dreckigen Sieg über die Runden bringen.
Gut, dreckiger Sieg. Tino, und ich hoffe, wir können über diesen dreckigen Sieg dann in der nächsten Woche plaudern. Denk noch dran, 12.11. Kamenz.
Das musst du mir nicht sagen. Das ist längst notiert. Gut. Und abgespeichert. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Geht's ins Musical diese Woche noch?
Diese Woche ist keine Kultur. Auch das hat jetzt erstmal wieder gereicht. Diese Woche ist Sportwoche.
Sehr gut. Tschüss.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.